Aufnahmestudio. Dort zeichnen wir gleich die Sendung 626 Betonrausch für Sie. Den Rest der Wohnung können Sie nachher anschauen. Mit mir hier, das in der Verkäufer.
Das ist ja super Apartment, allein was ich hier für einen Blick habe, das ist der Wahnsinn. Und diesen Christoph Perner, den sehen Sie immer da oben stehen.
Ja, guten Tag. Sie können wirklich uns vollkommen vertrauen und alles tun, was wir denken, dass Sie tun sollten. Und vor allem diesen Podcast weiterhören, der von unserem löwenköpfigen Stefan Liesbert moderiert wird.
Plötzlich kam er von dir. An der Seite rein. Was ist denn hier los?
Was?
Wenn du hast, wieso? Ja, ich habe halt an Christoph direkt weitergegeben. Das sollte nicht so, oder? Egal.
Aber es ging auch seltsam los. Ich habe gar nicht verstanden, welchen Film wir sind.
Betonraum.
Das habe ich so ein bisschen verstanden.
Ja, ja. Du hast ihn doch vorgeschlagen.
Ja, nee, aber das, was du da mit Aufnahmestudio, das habe ich nicht verstanden. Naja.
Ich habe versucht, ein Gebäude vorzustellen und dann hat sich in meinem Kopf alles gedreht und dann habe ich irgendwas mit Studio gesagt und dann wusste ich nicht mehr, wie ich da rauskomme und dann habe ich einen Bob vorgestellt.
Ja.
Ja.
Es hätte auch sein können, dass du Skyline, den wir mal in Frankfurt hatten, vorgestellt hättest, die Serie.
Ja.
Die mich auch ein bisschen jetzt, hattest du auch so Assoziationen in dem Film?
Deshalb ist bei mir auch der Heinz Schenk plötzlich so rausgehüpft.
Also. Dabei spielt es in Berlin, du hättest einfach normal reden können.
Dabei sind es ein Teil der Schauspieler sogar.
Ah, okay. Na dann, stimmt. Sag mal an, worum geht denn nicht, worum geht denn da?
Betonrausch.
Es geht um Kleinkriminelle, zwei, drei Kleinkriminelle, die Immobilien verkaufen, die aus dem Nichts kommen. Also die haben nichts und ergaunern sich einfach Geld und dann Immobilien und verkaufen Schrottimmobilien an arme Kleinsparer und machen so immer mehr Kohle und feiern ordentlich kräftige Kokainpartys und fallen dann auch irgendwann wieder auf den Bauch und berappeln sich aber auch wieder. Ja, und sind halt so Immobiliengangster, wie man die halt so hat.
Wie man sich so vorstellt.
Das heißt, was sind denn so, also was ist denn eine Schrottimmobilie?
Naja, du kaufst zum Beispiel einen Wohnblock für ein Apfel und ein Ei, bei einer Versteigerung zum Beispiel.
So einen gehalfteten, abgeranzten.
So völlig abgeranzt, ja, so völlig im Arsch.
Decke fehlt, und Wände, Löcher.
Genau, und dann gehst du rein und renovierst einfach eine Wohnung und dann bietest du die zum Kauf an und machst Besichtigungstermine und die Leute sehen aber immer nur diese eine Wohnung und kaufen halt eine entsprechende Wohnung im gleichen Gebäude, die halt Schrott ist. Und dann verdienst du einen Haufen Geld und die Leute haben gar nichts.
Und irgendwo im Kleingedruckten stand Besichtigungswohnung vergleichbar oder ähnlich oder sowas und dadurch können sie dir nichts, so juristisch, oder wie ist das?
Ja, da steht gar nichts. Da steht hier, sie kaufen eine Wohnung in diesem Block. Hier können sie sich eine anschauen. Hier, so sind die, so in der Art. Natürlich, ihre ist natürlich jetzt ein bisschen kleiner. Das ist jetzt eine 90 Quadratmeter, aber sie kriegen halt eine 75 Quadratmeter. Aber das ist, ja, aber sonst können sie sich ja vorstellen, wie die anderen Wohnungen aussehen werden. Und ja.
Okay, I get
it. Ist jetzt, gell? So. Ja, und dann kaufen sie halt was nichts wert ist. Von was auch keinen Wiederverkaufswert hat und so.
Genau. Und sie finden halt dann noch irgendwie Banker, die ihnen helfen und andere. So.
Genau. Also, der Hauptprotagonist ist einer, der Leuten gut was aufschwatzen kann. Also, der einfach vertrauenserweckend ist und das schon als Kind eben schon eingesetzt hat im Endeffekt. Und dessen Vater an Schulden zerbrochen ist, kann man sagen. Und der halt jetzt keinen Bock hat, ähnlich keinen Erfolg zu haben. Und der hat diesen Kumpel, der einfach ein Kleinkrimineller ist. Ja, also ganz, ganz klassischer Kleinkrimineller, der von sich sagt so, er kann alles beschaffen. Ja. Und der vor allem wenig Skrupel hat.
Gut vernetzt ist.
Und genau. Und ja, und so geht es los. Und sie finden dann durch Zufall eben noch eine junge Bankerin, die auch komplett skrupellos ist und die halt ihr Netzwerk. Die ist viel härter
als die beiden zusammen.
Die ist viel härter, ja. Die halt ihr Netzwerk nutzt, um eben Kleinsparer zu akquirieren und die dann reinzulegen. Ja. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Und das Ganze spielt in Berlin.
Genau.
Stefan, wie fanden wir das?
Also ich weiß nicht, wie du es fandest, aber mir hat es zum großen Teil gut gefallen. Wie du schon gesagt hast, erinnerte irgendwie an diese Skyline-Serie.
Irgendwie komisch, gell? Also von der Optik. Ich glaube, ja, weil ein paar Schauspieler, glaube ich, mit dabei waren. Obwohl, eine ist mir, glaube ich, noch aufgefallen.
Ja, ich merke das ja nicht, aber...
Ja, die du so ätzend fandest in Skylines, diese Polizistin.
Ach, siehst du mal.
Ja. Die hat die Frau von dem Kleinkriminellen gespielt.
Ja, die war ja immer nur ganz kurz da, der war ja nie bei dir.
Ja, die war nur kurz da, ja. der war ja lieber im Puff bei der, hier, bei der Tomala.
Chantal 2 oder 4 oder wie sie hieß.
Nee, Chantal 1 war das dann ja. Das war ja die Puffmutter im Endeffekt. Die, ja. Wie heißt das? Sophia Tomala, oder? Ihre Mutter. Boah, also die hat... Mann, oh Mann, die war ganz schön unsympathisch. Also die war mir ganz schön unsympathisch.
Ja, fürchterlich.
Ich verstehe den Hype um sie so nicht. Ich finde die auch so unattraktiv, aber das ist Geschmackssache. Aber ich fand sie einfach... Die hat sowas... Oh, die, also die so völlig unsympathisches. Aber gut, vielleicht steht mal als Berliner drauf. Das wäre natürlich jetzt interessant gewesen, wenn der Bob das gesehen hätte. Vielleicht ist es so ein Berliner Charme, dem ich nicht erliege. Das kann sein. Weiß ich nicht.
Ja, jedenfalls, ich fand den Aufbau fand ich gut, wie sie hochgekommen sind, wie sie es erklärt haben, wie sie dazu gekommen sind, wie sie da an die Versteigerung gekommen sind. Das war so.
So flüssig und so schnell erklärt und doch verständlich, gell?
Genau, super geschmeidig, es ging
total sehr schnell. Rund, ja, geschmeidig, genau.
Natürlich gab es da Situationen, wo man mal nachfragen musste, warte mal, da ist
wie soll denn das gehen?
Das genau, ein ja. Typ und den quatscht er an und den kannst du bestellen. Ja, genau.
Ja, das stimmt, da war manches nicht ganz, also man könnte sagen, es war manches nicht plausibel, man könnte auch sagen, da war manches einfach zeitlich ein bisschen verkürzt.
Genau. Vielleicht haben sie da in 27 Versteigerungshäuser 35 Leute angelabert und dann hat es geklappt, aber es
ist war egal.
Sehr, ja. Sehr geschmeidig. Es war auch einige andere Situationen, die sehr gut waren.
Und es war unterm Strich, war es halt schon auch glaubhaft dann. Also es war eben nicht so unplausibel, dass man sagt, ja, okay, reine Fiktion. Und ich meine, das, was man so, es gibt ja solche Fälle, es kommen ja immer wieder mal durch die Presse, weil die dann ja oft eben dann auch auf den Bauch fallen. Das ist schon, das entspricht schon ziemlich dem, was man da gesehen hat. Also in gewisser Weise realistisch ist das wahrscheinlich.
Ja, mit sowas, so einem Konzept, so richtig Geld kommt und vermeintlich der Ansicht ist, dass das alles doch irgendwie legales, also ich hatte jetzt nicht groß den Eindruck, zumindest anfänglich, dass er ein großes Unrechtsbewusstsein hatte.
Nee, völlig skrupellos.
Also, so die waren überzeugt davon, dass man, ja, vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, aber dass man auf die Art Geld verdienen kann und so verdienen ja die anderen Immobilienmenschen ja auch ihr Geld und deswegen ist das ganz normal und
Also, was sie einmal gesagt haben, das war für mich so ein bisschen eine Schlüsselszene, was das angeht, dass die Leute, an die sie diese Schrottimmobilien verkauft haben, die wollten das halt auch glauben. Also, weil halt wegen der Gier oder warum auch immer, deswegen man ihnen nicht irgendwie groß Lügengeschichten erzählen musste, weil die sich im Endeffekt selbst diese Lügengeschichten projiziert haben. Ja, du zeigst dir eine Wohnung, und sagst, hier, eine schöne Wohnung, willst du eine andere Wohnung in diesem Haus kaufen? Ja, und den musst du dann nicht mal erzählen, so, dass die Wohnung genauso aussieht und dass das genauso ist, sondern die wollen das einfach glauben.
Genau, du hast nie behauptet, dass die Wohnung auch so schön ist und ja. Das war auch eine coole Montage, wie dieser die Wohnung hergerichtet haben. Wie sich dann abends treffen, dazukommt und dann, es war ja nicht Zeitraffer, aber es war irgendwie eine Art super cool beschleunigt montiert. Ja. Fand ich ganz groß. Also.
Es war wirklich gut gefilmt. Also muss man wirklich sagen. Ja. Hat Spaß gemacht, war kurzweilig und war ja auch eine Story und war ja auch Netflix-Produktion, die man theoretisch auch in eine Serie hätte klatschen können. Ja? Und das fand ich eigentlich so klug, dass sie das nicht gemacht haben, sondern gesagt, nee, wir machen einen runden Film, wir machen 1,5 Stunden,
genau, 90
spulen
Minuten.
Wir das ab und machen was richtig, richtig rund ist.
Ja, da hättest du wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, 6 Stunden oder so draus bauen können, oder?
Ja, locker, Haus des Geldes hätte da 3 Staffeln draus gemacht.
ja, aber dann wäre es halt alles nur langsamer gewesen, aber
ja, genau.
Sie haben halt alles
weniger erzählt, Zug gehabt.
Sie haben halt mit einem echt hohen Tempo. Also es war ja von Anfang an quasi Vollgas.
Vielleicht hätten wir Skyline auch in einem Film erzählen müssen.
Ja. Ja, oder.
Wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen.
2 sowas so. 2 Folgen oder sowas. Ja. Da war ein bisschen mehr Story noch dabei. Aber gut, natürlich.
Ja, so wenig Story war hier gar nicht, gell? Also es war eigentlich schon recht dicht.
Ja. Ja, nee, man hätte bei Skyline halt ein paar Sachen rausschreiben müssen, aber.
Ja, genau, kann man ja machen.
Wäre ja nicht schlimm gewesen.
Ich weiß immer nicht, ob Skylines oder Skyline heißt. Oder Skyliners. Nee, das heißt.
Skyliners sind die Basketballer.
Genau. Ich kann mir das nicht merken.
Die habe ich mal gesehen, kurz letzte, irgendwie vorletzte Woche vor Corona oder 3 Wochen vor Corona, als hier, bevor alles zugemacht wurde. War ich da bei einem Spiel und sie sind halt echt untergegangen. Gut, ist auch der Tabellenzweite gewesen. Aber, oh Mann, echt. Aber.
Wer ist denn der Tabellenzweite?
Ludwigsburg. Ja. Als ich damals beim Tanzen war, waren die es auch schon im Formationstanzsport. Ah, das ist ein ganz anderes Thema. Aber, ja.
Formationstanzen hatten wir sehr lange nicht mehr im Podcast.
Ja, ich mach's ja auch nicht mehr, deswegen gibt's auch nichts mehr zum drüber reden. Ja, die waren super schlecht. Aber wir wollten ja eigentlich über Betonrausch reden. Ja. Ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren, dass ich den richtigen Namen sage, weil ich irgendwie die letzte Zeit immer nur die Verballhornung davon benutzt habe.
Nämlich?
Ja, weiß ich nicht, Rauschbeton, Betonfilm.
Betonfieber, denke ich immer.
Dieser Steinefilm, das hier, Christophs Gewerbefilm, da ist ja alles Bau, ach, ist alles Gleiche.
Ja,
also, es ist schon Leder im weitesten Sinne.
Also, ich meine, durchaus, in der Baubranche trifft man solche Gestalten. Also, das ist, von daher,
aber
es ist nicht ganz, ich muss sagen, die wirken, solche Gestalten wirken in Realität, also die Realität, die ich kenne, oft weniger wie Kleinkriminelle, wie hier, wirkten ja eigentlich wie richtig wie Kleinkriminelle, ja, sondern eher wie richtige Mafiosi. Also das wie ernstzunehmende Gangster.
Aber ich weiß nicht, ob du da jetzt drauf antworten kannst, aber wenn du irgendwelchen Dreck beprobst, da kommt doch nicht so ein abgehalfterter Mafiosi vorbei, oder das interessiert den doch nicht, oder?
Nee, kein Abgehalfterter.
die sagen dir dann, was du dazu. Ach, egal, das können wir wahrscheinlich jetzt nicht bereden.
Ja, klar. Die versuchen es natürlich. Und natürlich, die treten natürlich so auf, dass auch gegenüber dem Bodengutachter, dass sie sagen, also hier, ich will hier ein Haus bauen und hier wird wahnsinnig viel Aushub entstehen und ich habe jetzt schon einen Preis ausgemacht mit dem Auftraggeber, mit dem Bauherrn und den besten Preis für mich, der kommt raus, wenn das Material, was weiß ich, hochbelastet ist oder mittelbelastet ist oder nicht belastet ist. Und dann versuchen sie mich natürlich da in die Richtung so also da muss das und das rauskommen.
Krass.
Und dann sage ich immer so, das kann ich nicht, kann ich überhaupt nicht beeinflussen, ja? Ich nehme die Erde und dann schicke ich es ins Labor und dann kommt irgendwas raus. Ja, wie soll ich das denn beeinflussen? Aber ja, gibt schon, dass das versucht wird immer wieder, gell? Klar. Und dann natürlich so mit, indem man...
Ist das so ein kleines Rädchen an deinem Labormessgerät? Da kannst du doch mal drehen.
Genau, so in der Art, ja.
Ja. Also, was erwarten, erwarten die, dass du im Auto irgendwie belastetes, nicht belastetes, mittelbelastetes, sonst irgendwas Material liegen hast und es dann einfach tauscht und wegschickst, oder?
Nee, also gibt's sicher auch, ja. Aber, also häufig ist es so, dass so eine Probenahme bei Boden, das ist ja, hat ja in gewisser Weise was Magisches für Leute, die sich damit nicht auskennen. Ne? Also, es ist ja, Boden ist ja, das muss man sich vorstellen. Du hast ein Material, was eben nicht so homogen ist wie eine Flüssigkeit, wo es egal ist, wo du reingreifst. Ja? Bei einer Flüssigkeit ist ja relativ wurscht. Wenn die halbwegs durchmischt ist, nimmst du einfach eine Probe raus. Bei einem Boden, der besteht ja aus Einzelkomponenten. Und diese Einzelkomponenten, da geht's dann da, das ist dann die Kunst des Probenehmers, das so zu nehmen, dass das charakterisierend oder vielleicht sogar repräsentativ ist. Und wenn du jetzt einen sehr inhomogenen Boden hast, ja, also sagen wir irgendeine Auffüllung, wo, keine Ahnung, vielleicht noch Schwarzdeckereste.
Liegen Fässer noch und hinten ist trocken.
Genau, das ist genau sowas, ja. Und hinten ist vielleicht ein Haufen hingeschüttet aus so Kanarienvogelsand, gell, der zum Versanden der, zum Einsanden der Kabel und der Rohre gebraucht wird, der aber überhaupt nichts mit der Baustelle zu tun hat, dann kann es schon sein, dass jetzt mal einer sagt so, hier, das muss unbelastet sein, hier, nimm von dem Sand. Und das ist natürlich Betrug, das ist ja klar, gell? Mache ich natürlich nicht. Mal ganz ab, versuche ich den Leuten dann auch mal zu erklären, sagen, also hier, pass mal auf, du willst doch das Material dann irgendwann, oder sie wollen das Material doch da irgendwo hinfahren, ja, zu irgendeiner Kippe. Und wenn ich jetzt diesen Sand beprobe, dann muss ich ja in meinem Probenahmeprotokoll auch diesen Sand beschreiben. Weil wenn ich dann beschreibe, das war eine dreckige Auffüllung mit Schwarzdecke und Ölresten und weiß der Teufel was drin, und dann hast du eine Analytik, wo nichts drin ist, ja, der man ansieht, dass es ein Sand ist, dann ist das nicht plausibel. So, und wenn ich aber reinschreibe, es war ein sauberer Sand, und der fährt dann zu seiner Kippe und hat eine dreckige Auffüllung mit Schwarzdeck und so weiter, mit meiner Analytik und meinem Probenahmeprotokoll, wo drin steht, es ist ein sauberer Sand, dann fragen die an der Kippe spätestens so, Junge, du bringst hier irgendwas, was nicht beprobt wurde.
Ja, aber also, die bestelle ich dann später.
Den rede ich später noch.
Insofern klappt das alles nicht so, wie die sich das vorstellen. Man kann nicht einfach...
Jungschen, lass das mal meine Sorg sein.
Ja, genau. Ja, sowas will ich auch. Und noch besser ist es ja, wenn sie sagen, sie wollen, dass es belastet ist, der Boden, ja? Weil das ist ja fast unmöglich, weil die wollen ja eine bestimmte Belastungsstufe, ja? Die wollen nicht irgendwie, dass das auf eine Deponie kommt, sondern die wollen, dass es so mittelbelastet ist, dass man einfach mehr Geld dafür bekommt, aber dass man es trotzdem verwerten kann. Und es ist ja fast unmöglich, das zu beproben, ja, selbst wenn ich wollte. Ja, wenn ich dann eben zum Beispiel sehe, okay, hier ist ein Stück Schwarzdecke, das mache ich jetzt absichtlich mit in die Probe. Und
was ist Schwarzdecke? In der
Schwarzdecke, also Asphalt.
Ach so, okay.
Ja, also Straße. Straßenstück. Ja. Man würde, die Leute draußen sagen, in der Regel Teer, aber das ist die falsche Bezeichnung. So, und wenn ich jetzt davon ausgehe, wenn ich vielleicht sogar weiß, ja, könnt ihr einen Schnelltest machen, ja, sowas habe ich auch, so es geht auch, ob jetzt Teer drin ist, dann, also ich weiß, das ist ein teerhaltiges Stück Schwarzdecke. So, jetzt mache ich das mit in meine Probe. Ich weiß also, okay, ich habe jetzt meine Probe mit Teer verunreinigt. Ich weiß ja aber nicht, wie stark. Also ich weiß ja nicht, wie stark jetzt dieses, das ist eben das Problem. Das ist eben keine Flüssigkeit, wo ich sage, okay, ich tue jetzt zu einem Liter Flüssigkeit, tue ich 10 Milliliter Teer und dann weiß ich am Ende, wie viel Teer da drin ist, ja. Das klappt ja so nicht. Weil erstens mal weiß ich gar nicht, wie viel Teer da wirklich drin ist in diesem.
Ach so, ist ja nicht so, dass du ein Kilo Matsch nimmst und dann 20 Gramm Teer da abpulst.
Genau. Das ist ja kein Reinteer, ja. Das ist ja teerhaltige Schwarzdecke. Da weiß ich gar nicht, wie viel Teer da drin ist. Und dann weiß ich auch nicht, wie im Labor die das alles durchmischen und homogenisieren. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das komplett homogen ist. Ja? Also es kann nie homogen. Die malen das und so Und dann wird es gemischt und dann nehmen sie eine Probe raus. Aber das ist dann auch Glückssache, ob sie dann mehr oder weniger von diesem Teer da mit drin haben. Ne? Also das ist so viel
Zufall.
Genau, da ist ganz schön Zufall dabei. Und deswegen kann man nicht sagen, so, ich möchte genau so, dass das Mittel, weil ich dafür am meisten Geld bekomme. Ja, das funktioniert halt nicht. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich dann mit einem bei einem Gefängnis stehen würde und dass ich da ja auch überhaupt gar nichts davon habe. Ja, also warum sollte ich das denn tun? Außer ich würde mich bestechen lassen. Aber es wäre bescheuert. Ja. Aber das ist halt, weißt du, dieses, ich kann mich ja bestechen lassen, das ist eben eine Denkweise oder dieses Ausschließen, sich bestechen zu lassen, das ist eben was dieser Denkweise von, um jetzt mal auf den Film zurückzukommen, von so Leuten wie den Protagonisten in unserem Film völlig abgeht. Die denken einfach, ich stecke jemandem 1000 Euro zu und dann läuft das schon.
Mhm.
Ja? Und das ist natürlich schon in der Baubranche, diese Denkweise ist schon vertreten. Also muss man schon sagen, die gibt's.
Okay.
Und da muss man halt gucken, wie man daran vorbeikommt. Also ich habe da nicht so Bock drauf, aber gibt sicher andere, die haben da Bock drauf. Also jetzt nicht Kollegen von mir, also nicht an, ich glaube tatsächlich, dass die Gutachter, ich glaube auch, dass die Macht der Gutachter da zum Teil überschätzt wird. Eben, wie gesagt, weil das gar nicht alles so plan und also ich muss sagen, ich hatte schon Begutachtungen, wo ich überrascht war, wie stark die Ergebnisse übereingestimmt haben. Also zum Beispiel eben so ein dreckige Auffüllung, sah absolut scheußlich aus, wurde von unserem Büro beprobt, und zwar noch bevor es aufgeschlossen war, also noch durch Bohrungen beprobt, ja. Und kam...
Also fährst du hin und bohrst dann in die Erde mit so einem Stab, wie wir das auch schon mal gemacht haben?
Nee, also es war unser Bohrteam, die bohren dann 6 Meter tief.
Ach,
mit so einer Sonde. Ja. Aber es ist im Endeffekt ähnlich, so wie der Stab, den wir haben, nur eben 6 Meter lang und das ist mit einem Gerät reingedonnert wird, aber auch so reingehämmert. Also es ist schon ziemlich ähnlich. Und die haben halt diese Probe genommen und es wurde gemischt im Labor und so und da kam halt raus, es ist praktisch unbelastet. Und da sagt man dann, okay, es ist unbelastet und muss aber trotzdem gemäß einer geringen Belastungsstufe verwertet werden, weil halt Beimischungen drin sind, die in einem unbelasteten Boden eben normalerweise nicht drin sind. Ja? Also aber halt auch Schlacke und Schwarzdecke und Beton und alles mögliche drin. So, und jetzt hat es die Firma ausgebaggert und hat Bedenken angemeldet und hat gesagt so, also die Auffüllung sieht absolut scheiße aus, dieses schwarz und voller Schlacke und die Beprobung kann nicht richtig sein. Also die haben offensichtlich irgendwie an den Schadstoffen vorbeigebohrt. Kann ja sein, ja?
Kann passieren, ja.
Deswegen gilt auch eine Hauptwerksbeprobung mehr als so eine orientierende Rammkernsondierung. So, jetzt wurde ich eben gerufen und hier, beprobt das nochmal. Wir haben es als Hauptwerk da. Gut, Hauptwerk. Habe ich das beprobt?
Hauptwerk dieses Ding heißt, da liegt ein Haufen, du gehst mit deinem
Schäufelchen
hin, genau. Und machst da 3 Plastiktüten voll, oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, je nachdem wie groß der Haufen ist, muss ich dann eine bestimmte Anzahl von Einzelproben nehmen, die dann zusammenmischen nach einer bestimmten Regel und dann entsteht halt eine Mischprobe, die dann analysiert wird. Oder es entstehen mehrere Mischproben. Gibt's verschiedene, das würde jetzt zu tief gehen. Und ich habe schon während des Beprobens gedacht so, ey, das kann nicht Z0 sein, also es kann nicht unbelastet sein. Ja, das ist, also wir haben da Scheiße gebaut in der Vorerkundung, das kann nicht funktionieren. Und habe auch eben so beprobt, dass eben alles mit dabei ist, eben charakterisierend beprobt. Also ich habe auch die Schlacke mit reingemacht, gell? Und ja, End vom Lied, es war halt wieder Z0. es war halt wirklich unbelastet. Es sah absolut scheiße aus, es war unbelastet. Und ja, war dann halt wieder, wurde wieder eben gemäß Z1.1, also eben so ganz leicht belastendem Material verwertet, weil eben diese Stoffe drin sind, aber nicht, also weil diese Materialien drin sind, aber nicht die Stoffe. Und da war ich echt überrascht, hab gedacht, wow, das erstaunt mich jetzt, dass ich praktisch das Gleiche wieder ermittelt habe. Und das ist mir schon häufiger passiert, dass ich eben, man vertraut da auch dann seiner eigenen Probenahme nicht so, gell? Man denkt sich so, oh, das ist schon ein bisschen Zufall, was wir hier beproben. Und dann hast du eine Beprobung von einem, da hatte ich einmal eine Beprobung von einem Hauwerk, dass ein anderes Ingenieur beprobt hat und so Raster gemacht, so ein Raster drüber gelegt, einen Riesenhaufen. 4000 Kubik oder so. Und hat er so Raster drüber gelegt und immer rastermäßig Analysen gehabt und Ich habe das auch so gemacht und habe gedacht, naja, da kann nicht das gleiche rauskommen. Ja, das war auch so eine Auffüllung. Das war ja völliger Zufall. Ja, siehe da, es kam fast das gleiche raus wie bei einem anderen Büro. Und da war ich wirklich überrascht und dachte so, wow, das ist doch charakterisierender und repräsentativer, als ich je gedacht hätte.
Okay, weil es wahrscheinlich so zufällig ist.
Ja, ist wahrscheinlich nicht so zufällig. Es hat ja auch seinen Grund, warum wir so beproben, wie wir beproben. Also, ja.
Ja. Gut.
Ganz schön krasser Exkurs hier.
Weg von den Proben. Beprobt oder ja. Gebaut wurde da ja nichts.
Nee, genau. Das ist jetzt, genau.
Die haben ja nur normale
Häuser. Die haben Schrottimmobilien gekauft, ja.
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 Und die dann immer weiterverkauft. Ja. Gibt es noch was?
Nee. Also ich fand es gut. Mir hat es echt gut gefallen und war sehr rund und die Charaktere waren gut. Ja. Glaubhaft. Sehr.
Hinten raus.
Sehr cool.
Zweite Teil wird angemessen unerfreulich.
Ja, ein bisschen private Geschichten kamen dann ja sogar noch mit dazu.
Ja.
Also hat wirklich alles gehabt. Gute Schauwerte.
Ja, und auch die Partys sahen cool aus, muss ich ja mal sagen.
Ja. Obwohl die sogar, nach dem, was ich so kenne aus solchen Fällen, wir hatten ja so einen ähnlichen Fall hier am Untermain auch. Gibt es wahrscheinlich überall diese
irgendwelche Art großen Bauskandale.
Die großen Bauskandale gibt es. Aber wir hatten hier einen auch und da muss ich sagen, waren die Partys sogar noch krasser, noch viel krasser.
Okay.
Also so, ja, so mit eingeflogenen Elefanten und Zebras auf der Party, einfach nur, weil es gut aussieht und so.
Boah, so wilde Tiere, die werden ja auch nichts machen auf so einer Party.
So. Genau.
Lustig war dieser, das ist ja gleich die erste, zweite Szene, dieser Butler, der da mitten im Garten steht und das Tablett hält und dann so irritiert guckt, als die Polizisten an ihm vorbeilaufen.
Ja, genau.
Sehr lustig am Anfang so. Da haben sie eine Butler-Figur und dann siehst du, wie die Augen so zur Seite so, oh oh. Ja. Oh, gut. Ja, also Betonrausch, möchtest du Punkte geben?
Ich gebe 8 Punkte. Ich fand es sehr rund.
Ich gebe 7,5. Ja, ich fand es auch sehr rund. Jetzt, der Übergang ist natürlich relativ einfach zur nächsten Kategorie.
Ja, schon.
Nach diesem exzessiven Drogenrausch, der teilweise auch ganz interessant dargestellt worden ist.
Ja, war sehr rauschhaft.
Kommen wir jetzt zu unserer Droge der Wahl. Koks hat keiner von euch am Start?
Nee.
War es ein Glück?
Nee.
Musstest du noch mal gucken?
Das macht so einen Lärm.
Hingelegt.
Wenn man hier über den Tisch kratzt mit der MX und so klopft und so, wollte ich euch nicht.
Ist kein Spiegel antun. Da.
Das stimmt.
So über die Riefen vom Tisch, wo dann die Hälfte drin hängen bleibt.
Genau. Das mit diesem Echtholztisch mit den Originalriefen zu machen, ist einfach Geldverschwendung. Das sollst du nicht.
Wir haben ja sogar so Löcher im Tisch. Also man sieht die nicht, aber wenn man etwas verschüttet auf dem Tisch, dann tropft es einem über die Füße unten.
Ja, das bei unserem großen Tisch auch so.
Schön.
Ja. Rieselt dann das Koks durch. Also, gut, was gibt's?
Ich bin nicht ganz sicher. Wir hatten ja, der Bob weiß es ja nicht, aber wir hatten uns ja was vorgenommen. Stefan, hast du dich daran erinnert?
Nee.
Ah, siehst du, hab nur ich probiert.
Ich habe mich nicht erinnert. Was hatten wir denn vorgenommen?
Dass wir uns eine fast leere Flasche nehmen, um die leer zu trinken.
Oh ja.
Siehst du?
Ach, siehst du, dann bin ich ja dabei. Ich trinke heute mal Wermut. Ich trinke mal Wermut pur und die ist tatsächlich so leer, dass ich das schaffen werde.
Naja, Wermut, wenn die halb leer ist, dann schafft man die.
Das ist jetzt nicht besonders beeindruckend, aber es erfüllt die Kriterien.
Was trinkst du denn für einen Wermut?
Martini Gran Lusso.
Ach.
Das ist diese Limited Edition trinken? Mit dem, ja, so ganz fantastisch sogar.
Echt?
Ich finde den toll.
Ich finde auch gut, ja. Also, ich habe den auch mal gehabt. Das Lustige an dem ist, dass man zwar schmeckt, dass es ein ordentliches Produkt ist, aber dass er trotzdem diesen Martini-Eigengeschmack hat, den man aus seiner Schulzeit kennt.
Ja, das ist stimmt. Das ist eine eigenartige Mischung aus
beiden, ja.
Ja. Ja. Genau. Und den werde ich jetzt killen.
Obwohl ich sagen muss, ich hab diesen Geschmack auch ein bisschen über seit meiner Studienfahrt nach England.
In England habt ihr Martini Rosso getrunken?
Ja, haben wir hier gekauft oder auf der Fähre gekauft und dann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Rosso war. Es kann auch Bianco gewesen sein. Aber es hat ja auch diesen typischen Martini-Geschmack.
Martini hat bei uns in der Schulzeit irgendwie keine Rolle gespielt. Dafür Blue Curaçao, ne? Was nicht viel besser ist.
Nee, bei uns Batida de Coco noch. Und Pushkin Red. Ganz viel Pushkin Red. Das war eigentlich so die Hauptdroge.
Okay.
Bei euch nicht, oder was?
Nee. Vielleicht war ich auch im falschen Kreis unterwegs.
Stefan, ja. Was trinkst du?
Ich trinke Erding alkoholfrei. Ich habe irgendwie einen halben Tag schon Kopfschmerzen und wollte auf Schlimmeres verzichten.
Also ich halte mich ein bisschen an unsere Vorgaben. Mhm. Ich habe hier 4 Flaschen, die ich leer trinken werde.
Was?
Nehme ich an. Ich glaube, neulich schon mal erwähnt, dass uns auf dem Faschingsumzug solche kleinen Behrensen-Flaschen angereicht wurden.
Ah ja.
Aus Plastik, so Miniaturen.
Hast du das in die letzte Woche oder war das nach der Sendung?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe es neulich schon mal genannt, ich weiß es nicht. Hm. Und da weist mich der Lucius immer darauf hin, dass ich doch bitte leer trinken soll, weil er die Flaschen gerne in seinem Kaufladen benutzen möchte. Weil die können die öffnen, deswegen möchte ich denen ungern vollgeben. Und die werde ich jetzt trinken. Und zwar habe ich Waldfrucht, Apfel, saurer Apfel und Pflaume. Mit was soll ich denn
mein
beginnen?
Mein Beileid.
Es wird saurer schlimm,
Apfel.
Weiß.
Saurer Apfel.
Saurer Apfel ist tatsächlich das, was wir auch in meiner Jugend getrunken haben. Also da werde ich jetzt auch, das ist wahrscheinlich das zweithäufigste neben Pushkin Red gewesen. Ich
Schnitt.
Versuche die Flasche.
Sie hören Christoph Perner beim Reihern.
Ich versuche die Flasche so zu öffnen, dass ihr auch was hört.
Ulf.
Vollkommen unmöglich. Ist eine winzig kleine Plastikflasche. Kann das nicht werden. Und ich klopfe ja nicht.
Das wäre aber mal schön gewesen.
Es sind nur 0, es ist nur 2 Cl A16 Volumenprozent. Also betrunken werde ich davon nicht. Ich denke, die anderen haben auch nicht viel mehr. Ah, 20%, 20%, 16%. Nee, da werde ich nicht von betrunken. Also Prost!
Prost!
Cheers, Mister.
Ah, ist das gut.
To the olden days.
Ja, aber wirklich. Ganz, ganz stark. Da werden Erinnerungen wach, ja. Mir kam das viel stärker vor als Jugendlicher, aber viel stärker. Ich habe das für starkes Zeug gehalten. Dabei ist es ein echt belangloser Likör.
Ja, klar.
Ich meine, 16 Volumenprozent ist ja ein Witz eigentlich. Mann, waren wir schwach.
Sehr gut.
Ah, war das gut. Ich trinke gleich den Apfel auch noch, komm.
Dieses Geräusch.
Ist besser sogar. Erstaunlich besser. Auch nicht gut, aber besser.
Immerhin.
Mit Äpfeln und Weizenkorn.
Ja, Stefan, hol uns raus aus dieser Kategorie.
Ich kann da nicht viel machen. Du müsstest jetzt mal erzählen, worum es bei den Känguru-Chroniken ging.
Boah, ist der Nachgeschmack scheiße.
Boah. Also. Schön, der die Droge der Wahl überspringt und dachte so, ach komm, das gebe ich mir jetzt nicht. Springt direkt zu den Känguru-Kategorien. Ich sag das und dann, boah, ist der Nachgeschmack scheiße.
Okay, also, die Känguru-Chroniken.
Ja.
Die meisten unserer Hörer und Hörerinnen werden sicherlich vielleicht zumindest von diesen Büchern schon mal gehört haben oder sie vielleicht sogar gehört oder gelesen haben. Die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling. Das ist das erste Buch von mittlerweile 4. Und das hier ist die Verfilmung dazu. Es ist nicht wirklich die Verfilmung des ersten Buchs, sondern es erzählt eine eigenständige Geschichte, die aber mit ganz vielen Versatzstücken aus dem Buch angereichert ist. Also es beginnt zum Beispiel genauso. Die Hintergrundgeschichte von den Känguru-Chroniken ist ein Kleinkünstler, der zufällig identisch mit dem Autor ist, nämlich Marc-Uwe Kling, der eigentlich irgendwie auf Bühnen steht und Geschichten aus seinem Leben erzählt, macht eines Tages die Tür auf und da steht ein Känguru davor Und das Känguru ist eigentlich nebenan eingezogen, aber möchte da nicht so wirklich alleine wohnen und zieht dann bei ihm ein. Und dann stellt sich raus,
das Känguru ist halt ein Schmarotzer.
Känguru ist ein übler Schmarotzer und Kommunist und war beim Vietcong und hat auch ansonsten eigentlich nicht viel so mit Arbeiten oder sich beteiligen im Haushalt am Hut und
schmarotzt sich so.
Genau, mit Schnapspralinen und roten Boxhandschuhen. Und es gründet dann als Gegensatz zu allem möglichen, vor allen Dingen zu sozialen Netzwerken, gründet es ein asoziales Netzwerk und macht asoziale Anschläge. Das führt im Wesentlichen in dem Buch dazu, dass dieses Känguru und er sich über allerlei Alltagssituationen austauschen. Und diese Bücher im Grunde eine Aneinanderreihung von allen möglichen Situationen sind, die natürlich teilweise satirisch überhöht und absurd sind, aber irgendwie dann doch immer auf Alltagserfahrungen fußen, die wir alle schon mal so oder so ähnlich gemacht haben. Und wo das Känguru oder Marc-Uwe oder die Kombination aus beiden dann einen besonders bissigen und manchmal eben auch sehr, sehr lustigen Kommentar finden, an den man sich dann wiederum erinnern kann, wenn man das nächste Mal selber in einer solchen Situation ist, dann fallen einem, wenn man diese Bücher gelesen oder vor allem die Hörbücher sind sehr empfehlenswert, ich kann da immer nur zum Hörbuch raten und das nicht lesen, sondern anhören, weil Marc-Uwe spricht sich selbst und spricht auch das Känguru und die Hörbücher sind vor Live-Publikum eingelesen. Und das gibt dem Ganzen so eine Bühnendynamik und das ist ziemlich gut gemacht und funktioniert als Hörbuch sehr viel besser als geschriebener Text. So, und jetzt der Film, wie gesagt, nimmt dieselben Versatzstücke, nimmt zum Beispiel diese Szene, die man glaube ich auch im Trailer sieht, wo das Känguru bei ihm klingelt und dann sagt hier, ich wollte mir mal Eier ausleihen, weil ich Pfannkuchen machen wollte und kommt dann irgendwie 2 Minuten später zurück und sagt, ich habe auch kein Mehl und ich habe auch gar keine Milch und
keine Pfanne,
kein Herd, tut mir leid, und dann zieht's halt ein bei ihm. So beginnt der Film auch, aber dann nimmt er Figuren, die wir im Buch haben, Jörn Dwix zum Beispiel, und baut ihn hier als eine Art AfD-Funktionär, der gleichzeitig Immobilienhai ist, also so das ultimative personifizierte Böse, was man sich so überlegen möchte. Und der möchte dann da Leute enteignen und das Nachbarhaus verkaufen und irgendwelche alten Omas aus ihren Wohnungen schmeißen und irgendwelche furchtbaren Dinge bauen und sich parallel noch als Rechtsaußen in den Bundestag wählen lassen. Und
den gab's doch
der auch wird dann
in
aber
in
dann
im aber Buch, oder?
Genau, Jörn Dwix gibt's auch in dem Buch, aber hier kriegt er ein bisschen eine andere, die Rolle ist ein bisschen anders gestrickt und die Geschichte, die dann erzählt wird, was der dann macht und wie sie ihm das Handwerk legen, ist eine eigene für den Film, aber immer wieder kommen wir an so Versatzstücken vorbei oder es werden so Dialoge ausgetauscht, die wir aus den Büchern kennen, aber dann eben auch wieder andere, die nicht aus den Büchern sind. Und was mich dabei stört, muss ich sagen, ist, dass ich fast nur an den Stellen lachen konnte, die aus dem Buch sind, weil ich das Gefühl habe, dass, ich weiß nicht, also es steht als Writer, steht Marc-Uwe Kling als Screenplay-Writer da und als Buchautor der Basis sowieso, aber ich habe den Eindruck, dass er irgendwie seine eigenen Figuren nicht getroffen hat. Also das Känguru ist immer nur dann das Känguru, was ich aus dem Buch kenne, wenn es Sätze sagt, die auch aus dem Buch sind. Also diese Dialoge, die quasi aus dem Buch stammen, die 1:1 aus dem Buch übernommen sind, da ist das Känguru authentisch das Känguru. Klar, es sind ja die Dialoge aus dem Buch und genauso für Marc-Uwe. Und die Dialoge, die für den Film geschrieben worden sind, da fallen die beide aus dem Charakter. Also das Känguru ist ja eigentlich ein ziemliches Arschloch. Also es hat zwar manchmal so ein bisschen einen herzlichen Kern, aber eigentlich macht es Marc-Uwe immer runter und erklärt ihm, warum er irgendwie faul und scheiße ist und es versucht selber immer nur seinen eigenen Vorteil nach vorne zu stellen. Und
selbstgerecht auch.
Und ist selbstgerecht und eigentlich eine Arschgeige. Und Marc-Uwe hingegen ist immer so ein bisschen die Figur, mit der man sich so ein bisschen identifizieren kann. Der ist so der Normale, der Mensch, der mit, er ist halt Kleinkünstler und vielleicht auch ein bisschen so ein Slacker, aber auf eine Art steht er dann doch irgendwie so halbwegs in dem Leben in unserer Gesellschaft und weiß, wie das funktioniert und wie man sich zu verhalten hat und was man vielleicht nicht macht. Und er findet auch manchmal was lustig, was irgendwie grenzüberschreitend ist, aber er weiß irgendwie noch, was okay ist und was nicht okay ist und bietet eine Identifikationsfigur und ist eigentlich soweit derjenige, der sein Leben so halbwegs im Griff hat, das funktioniert, er kann seine Miete zahlen, alles läuft soweit. Und das Känguru ist eigentlich die Arschgeige, die das immer wieder sabotiert. Und hier im Film ist es irgendwie anders. Das Känguru ist total supportive und nett und versucht ihm immer zu helfen, die Frau aus dem Nachbarwohnung anzusprechen. Und er ist der totale Schluri, der nichts auf die Reihe kriegt, der immer von dem Känguru unterstützt und geholfen kriegen muss. Und das hat mich schon in der Hälfte des Films, dachte ich, diese Figuren sind nicht, das sind nicht die Figuren, die ich kenne. Die sind nicht die richtigen. Die sind charakterlich nicht getroffen. Da hat er einfach daneben geschrieben irgendwie. Und
Er hat das selber geschrieben, oder?
Das ist eben das, was ich nicht kapiere. Ob das der Einfluss von Danny Levy, der Film ist von Danny Levy gemacht, ob das der Einfluss von ihm ist, ob das irgendwie Freestyling von den Schauspielern ist, ob Marc-Uwe mal was ausprobieren wollte. Ich habe keinerlei Background-Info, ich habe da nichts gelesen zu. Aber ich finde, die Figuren sitzen nicht. Das sind nicht die Figuren, die ich aus 4 Büchern kenne. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Marc-Uwe nach 4 Büchern, die mit den Figuren verbracht hat, und wo er eigentlich seine immer wieder
nicht kapiert,
seine eigenen Figuren nicht mehr kapiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und was da passiert ist, keine Ahnung. Aber mich hat der Film als echter Fan der 4 Bücher, ich finde das dritte Buch ist ziemlich schwach im Vergleich, aber das vierte ist wieder ein deutlicher Trend nach oben.
Ist das dritte, wo es so völlig abdreht und auf die Metaebene geht?
Ja, genau. Das vierte kehrt wieder so ein bisschen in den, also da hat er ja auch Pause gemacht zwischen dem 3 und 4, ist eine relativ lange Zeit, wo es nichts gab. Die Apokryphen sind das. Also irgendwie Chroniken, Manifests, Offenbarung und Apokryphen.
Das ist ein bisschen austauschbar.
Wie gesagt, das vierte fand ich wieder gut, aber jetzt dieser Film, er trifft's einfach nicht. Also, wie gesagt, alle diese Szenen, die aus den Büchern sind, das ist schön, die mal als Real-Life-Action visualisiert zu sehen und man kann da auch lachen. Aber als Gesamtfilm trägt das einfach nicht. Und Henry Hübchen als Jörn Dwix, toll überzeichnet. Ausnahmsweise bin ich mal wieder mit der schauspielerischen Leistung von Henry Hübchen einverstanden.
Nicht leiden.
Ich weiß, das hatten wir schon mal, da habe ich mich ja damals auch drüber aufgeregt. Diesmal finde ich ihn okay, weil er überzeichnet diese Arschgeige. Er spielt ihn mit so blondierten Haaren und so. Also der ist so unangenehm und eklig und schmierig, wie man sich so eine Figur dann auch vorstellen möchte. Und dann in irgendwelchen lustigen Nebenrollen, irgendwo auf dem Fernseher nur in der Nebenrolle ist irgendwie so Gymnastikprogramm mit Helge Schneider und so. Also sie haben viele lustige kleine Leute irgendwo versteckt. Auch die Szene mit dem Psychiater, der glaubt, dass er sich das Känguru nur einbildet. Die Leute, die das Buch gelesen haben oder gehört haben, wissen, welche Szene ich meine. Die ist drin und die ist natürlich toll, wenn man die mal als Echtfilm sieht. Aber wie gesagt, insgesamt, es trägt nicht. Und das ist schade.
Spielt Marc-Uwe Kling sich selber auch hier? Oder?
Nee. Marc-Uwe Kling spricht das Känguru. Das heißt, das Känguru hat die Stimme, die wir kennen aus den Hörbüchern. Aber er selber wird von Dimitri Schad, einem Schauspieler, gespielt, der dann natürlich auch mit seiner eigenen Stimme redet. So, dass sich jetzt Marc-Uwe Kling quasi anders anhört im Film. Aber das Känguru hört sich so an, wie sich's anhört. Und diese Metaebenhaftigkeit ist ganz lustig, weil am Anfang des Films kommentieren Marc-Uwe Kling mit seiner echten Stimme und das Känguru, gesprochen von Marc-Uwe Kling, so wie im Hörbuch mit diesen verstellten Stimmen, kommentieren den Film. Und da denkt man dann schon so, oh Gott, der ganze Film wird so einen Off-Kommentar haben, ich flipp aus. Aber das Lustige ist, dass das am Ende des Vorspanns noch so 1-2 Minuten in den Film hinein und dann hört das auf und dann kommt das ganz am Ende im Abspann nochmal zurück, wo die sich dann auf so eine Metaebene quasi eine Ebene raus aus dem Film begeben und dann anfangen, über den Film zu diskutieren. Das ist ganz lustig gemacht. Aber ja, also ich war so ein bisschen underwhelmed, vor allen Dingen, weil das jetzt natürlich eine sehr teure Erfahrung war. Der Film war ja jetzt genau von der Corona-Krise getroffen. Der war ja gerade im Kino angelaufen.
Genau, der war gerade angelaufen und dann war schon.
Und dann war Kinos zu, genau. Und er hatte schon irgendwie über 500.000 Viewer, wenn ich das richtig gelesen hatte. Und dann haben sie sich halt zu einer relativ drastischen Variante entschieden und haben halt gesagt, naja, okay, dann setzen wir die Kinoauswertung quasi jetzt aus und machen sofort mit einer Streaming- und Home-Video-Auswertung weiter. Und beteiligen aber an den Umsätzen die Kinos. Und ich nehme an, da wird es irgendeinen Deal im Hintergrund gegeben haben, dass das dann zulässig ist, weil normalerweise würden ja die Filmverleiher sowas nicht machen, weil sie ihre Kinosales da nicht kannibalisieren wollen.
Die sind ja eh kannibalisiert.
Aber die sind jetzt eben im Arsch so, und dann jetzt ist es irgendwie so, dass ich jetzt wohl mit dem Kauf dieses Films irgendwie auch anteilig irgendwo Kinos unterstützt habe, damit die nicht vor die Hunde gehen. Und ja, für uns war das jetzt so, da sowohl meine Frau als auch ich die Hörbücher sehr mögen, und wir hätten ohnehin geplant, da reinzugehen. Allerdings mit Kleinkind und Corona-Krise und so weiter wäre jetzt ohnehin unklar gewesen, ob das in irgendeiner Form machbar gewesen wäre. Und dann ergab sich's halt, dass wir jetzt quasi mal einen topaktuellen Film einfach vom Sofa aus gucken können, der eigentlich noch im Kino wäre. Und dann haben wir gedacht, ach komm, scheiß drauf, jetzt geben wir das Geld aus und machen das. Dann haben wir mal wieder was richtig Neues gesehen. Dass es dann am Ende nicht gut war, das ist dann Pech gewesen.
Was hat das jetzt gekostet?
16 Euro irgendwas. Aber es ist gekauft, also es war jetzt nicht geliehen, also es war jetzt, als hätte ich eine Blu-ray gekauft, der ist jetzt da in meinem iTunes-Dingsy. Ob ich ihn jemals wieder angucke, wird sich zeigen, aber ich habe ihn jetzt auf jeden Fall.
Okay. Ja gut, aber 16 irgendwas für einen aktuellen Film kaufen, das ist ja gar nicht so unrealistisch. Also das ist doch,
ja, wenn wir ins Kino gegangen wären, wäre das auch weg gewesen, ja?
Ganz locker. Ja, das wäre wahrscheinlich teuer gewesen, oder?
Ja, klar.
Also, dann gehst du vorher noch irgendwo ein Weinchen trinken oder holst dir noch einen Popcorn, dann sind auch 16 Euro weg.
Ja, oder du gehst in die Astor Film Lounge, da reicht das nicht mal für eine Karte.
Ja, gut, ob der Film. Hättest du zwischendrin gedacht, also rein jetzt so vom filmischen Erlebnis, es wäre schön gewesen, wenn du das auf der großen Leinwand gesehen hättest, oder denkst du dir so, ja komm, egal.
Nee.
Mein Fernseher ist
groß genug. Aber du hast einen recht großen Fernseher. Doch, der war 55, glaube ich. Ja, ist schon okay. Ja. Ja, ist nicht riesig, aber
so kleine
Haus. Sitzt relativ nah dran.
Ja. Am Ende kommt es eh nur darauf an, wie nah man davor sitzt, oder?
Ja, das stimmt. Dazu kommen wir gleich später noch. Haben wir noch ein Thema. Ja, nee,
hätte ich. Wie denn hier wieder in die Sendung reingeschummelt?
Das Känguru ist ganz nett animiert. Ich habe in einem anderen Podcast, schöne Grüße nach Stuttgart, eine Theorie gehört, dass das ganze Geld für die Animation des Kängurus draufgegangen ist und deshalb kein Geld mehr für Script Doctoring da war.
Kann man mitgehen.
Könnte sein, ja. Aber ja, also wie gesagt, lieber das Geld für die Hörbücher raushauen und den Film links liegen lassen. Tut mir leid. Ich hätte gewollt, dass ich ihn mag.
Hätte ich jetzt auch gedacht, dass du ihn magst. Hast du das ja schon das eine oder andere Mal erzählt. Ich habe ja irgendwann mal die Bücher angefangen zu lesen, weil ich es mir irgendwo ausgeliehen oder sonst irgendwas. Und ja, ich habe, weiß ich nicht, 5 oder 8 Kapitel gelesen oder so Etappen. Und ich fand es dann einfach so doof. Und dann habe ich wieder aufgehört. Aber vielleicht hätte ich es mir kaufen müssen oder so.
Also das wäre vielleicht nochmal ein Versuch wert, aber ich kann schon verstehen, es gibt Leute, die mögen diese ich glaube, im geschriebenen Format, wenn da immer steht, sagte das Känguru, das ist schon sehr monoton geschrieben, aber wenn du das mit den unterschiedlichen Stimmen gesprochen hörst, ist das wahrscheinlich was anderes, als wenn das so gedruckt vor einem liegt. Aber kommt auf den Versuch an. Also muss man ja nicht mögen.
Ich hab nur 22 ungehörte Podcast-Folgen. Ich könnte mal ein Hörbuch einschieben.
Ja. Also ich weiß noch, dass ich die Apokryphen mit meinem Bruder auf einer Fahrt nach Berlin gehört habe und er ist gefahren und dann gab irgendein Kapitel, wo es ihn fast zerrissen hat vor Lachen. Und er hat dann irgendwann mit seiner Faust in die Seitenverkleidung dieses Mietwagens hämmern müssen, um sich selbst von diesem Lachflash wieder runterzuholen, damit wir nicht im Straßengraben auf der Autobahn verenden. Also es hat durchaus Potenzial an manchen Stellen, Leute umzukugeln. Mindestens mit meinem Bruder funktioniert das.
Das kann ich mir bei euch beiden richtig gut vorstellen, wie da in so einem Auto sitzt und einfach laut euch kaputt lacht. Ja.
Mhm. Ja. So, next.
So viel zu den Känguru-Chroniken. Bob, du wolltest mit großer Begeisterung irgendwas über Community und Netflix erzählen.
Richtig.
Ich habe schon wieder vergessen, was Community ist.
Community ist eine Serie.
Ich fand's uninteressant.
Ja, das entwickelt seinen Sog so nach und nach. Es ist eine Serie über einen.
Das hast du bei The Expanse auch gesagt.
Bei was?
Bei The Expanse.
Stimmt. Guck erstmal 4 Staffeln, danach findest du es wirklich gut. So, ja, okay. Und kauf dir für 400 Euro Merch, dann bist du begeistert. Okay, alles klar.
Genau.
Also, ich glaube,
ja, das kann ich jetzt für Community nicht so unbedingt sagen.
Schon mal hier gepriesen und ich glaube, es hat nicht gelangt, dass ich es mir angeschaut habe. Oder kam es vielleicht auf einem Medium, was ich nicht hatte? Das kann natürlich auch sein. So, jetzt mach nochmal. Jetzt ist es auf dem Medium, das ich habe. Jetzt mach nochmal Welle.
Okay, also Community ist eine Serie, die ist jetzt natürlich nicht mehr so ganz taufrisch, aber das macht, glaube ich, nix. Die spielt an einem Community College, das sind ja so in Amerika, sagen wir mal so die, ja, die Colleges, wo du deinen Abschluss machen kannst, die nicht so das Renommee haben, sondern das sind so, ja, wenn du dir keins von diesen Elite-Colleges leisten kannst oder so, dann gehst du an so ein Community College, machst da deinen Abschluss, aber das wird so ein bisschen, also wenn du dir das hättest leisten können, dann guckt dich jeder schief an, wieso du auf einem Community College warst. Und mit diesem Malus sozusagen wird hier auch so ein bisschen gespielt. Und jetzt ist es
scheiße. Oh. Ja, Entschuldigung.
Ja, und jetzt haben wir einen Anwalt, der von Joel McHale gespielt wird. Den kennt ihr vielleicht aus, habt ihr, ach Gott, diese, wie hieß diese Serie, wo die Frau zum Zombie geworden ist und die dann aber ihr Leben weiterführen wollen? Santa Clarita Diet. Ja, genau. Da ist es dieser andere Anwalt, dieses andere Anwaltspärchen.
Wie heißt der nochmal?
Joel McHale. Der spielt hier einen Anwalt, der eigentlich nie einen Abschluss gemacht hat und sich irgendwie in diesen Anwaltsjob reingemogelt hat und dann fliegt das auf und jetzt muss er leider seinen College-Abschluss nachholen, damit er endlich richtig Anwalt werden kann. Und er will sich eigentlich, weil er so ein Mogler ist, ist ja klar, irgendwie vom Konzept her, wenn man so zu seinem Job gekommen ist, möchte er eigentlich sich durch alles so durchmogeln und sucht sich deshalb so eine Lerngruppe, die er irgendwie versucht so ein bisschen auszubeuten, dass er da die Hausaufgaben abschreiben kann. Und in dieser Lerngruppe trifft er halt auf ganz unterschiedliche Charaktere. Einer davon ist von Chevy Chase gespielt und dann aber eben halt auch so die heiße Blonde. Und er gründet die ganze Lerngruppe, glaube ich, oder sucht die auch nur, weil er die heiße Blonde ins Bett kriegen will. Und dann ist da noch so der Nerd und der ehemalige Football-Quarterback und keine Ahnung, lauter so verschiedene Typen. Und um diese Lerngruppe entwickeln sich dann halt innerhalb dieses Community Colleges alle möglichen Geschichten, paar Liebesgeschichten, aber halt auch viel anderer Kleinkram. Und das Tolle an Community, man kann es, glaube ich, nicht so richtig hat keine richtige Geschichte in dem Sinne, sondern die erleben halt einfach nur Sachen zusammen, die irgendwie in so einem College-Kontext vorkommen und es hat sehr viele so Anspielungen auf Nerd-Humor. Also es gibt eine Figur, Abed, der ist so voll auf dem autistischen Spektrum und analysiert alles nur als Analogien auf Popkultur. Und wenn man ihm das irgendwie als Analogie auf Popkultur oder am besten Sci-Fi oder sowas beibringen kann oder es was mit Paralleluniversen zu tun hat oder so, dann kapiert er das, aber so Social Clues kriegt er nicht so. Und dann gibt's die eine, die ist ultra religiös und findet das alles mit diesem Sex vor der Ehe ganz schrecklich. Und dann die von Chevy Chase gespielte Figur, die irgendwie ein reicher Schnösel ist, der jetzt versucht im Rentenalter nochmal einen College-Abschluss zu machen. Und ein zusammengewürfelter Haufen von Verrückten. Und innerhalb von 1-2 Staffeln versucht diese Serie noch so halbwegs College-Humor zu erzählen und dann driftet es nur noch
Chevy
ab.
Aber Chevy Chase, kann man den noch anschauen? Das ist doch...
Nee, kann man auch nicht. 90er? Der hat sich, ja, damit wird auch viel gespielt mit der Tatsache, dass es eigentlich nicht mehr geht. Und die Serie ist von Dan Harmon geschrieben, der mittlerweile ja mit Rick and Morty relativ nochmal große Berühmtheit erlangt hat. Community war so das große Ding, wo man dann wusste, jetzt hat Dan Harmon so richtig einen hingelegt. Also es gibt 110 Episoden davon. Uff. Und ja, das ist noch so eine von diesen Serien, wo noch eine Staffel richtig Meta macht. Ja, und aus dem Cast ist dann zum Beispiel Donald Glover ist ja richtig berühmt geworden. Spätestens dann mit dem Marsianer und nachdem er ja auch hier als Childish Gambino Musikkarriere gemacht hat. der war damals noch so, ja, einer von diesen Cast-Membern und heutzutage würdest du wahrscheinlich Donald Glover nicht mehr dazu kriegen, in so einer kleinen Miniserie irgendwie mitzuspielen. Aber damals war das halt so und der ist da rausgekommen, wenn du so willst. Chevy Chase hat sich irgendwie in, jetzt weiß ich gar nicht mehr, 5. Staffel oder so, mit dem Showrunner, mit Dan Harmon, komplett überworfen. Die haben sich irgendwie am Set angebrüllt und keine Ahnung, gibt es auch irgendwie ein Video und ich weiß die Details nicht mehr. Und dann ist er in der letzten Staffel nicht mehr drin oder nur noch so in so ganz kurzen Versatzstücken, weil sie sich nicht mehr, weil sie irgendwie noch Vertragssachen zu erfüllen hatten und dann ist er nicht mehr am Set erschienen oder irgendwie so, die Details sind mehr schwammig, aber ja, Chevy Chase ist wohl schwierig mitzuarbeiten. Die Serie ist aber, wenn man so auf, ich glaube, wenn man so auf Big Bang Theory, How I Met Your Mother, so in diese Richtung, wenn man mit so Humor was anfangen kann und für mich toll, dass hier keine künstlichen Lacher drin sind, sondern dass das Multicam gedreht ist, dann ist das eine Serie, die wahrscheinlich so in eine ähnliche Kerbe schlägt, die man sich anschauen kann.
6 Staffeln à 25 Folgen. Aber gut, immer nur 20 Minuten, aber trotzdem, das ist schon richtig Material, Mann, oh Mann. Okay, ja. Ich muss da mal reinschauen. Das hilft nichts.
Schau da einfach mal rein. Ich meine, es kostet ja jetzt, wenn du da irgendwie mal 3-4 Folgen guckst, du bist ja eh so ein Hardcore-Binger, das kostet wahrscheinlich irgendwie 10 Minuten. Wie du das machst, weiß ich nicht. Da muss irgendwie so ein Time-Warp drin sein.
Erstaunlich, ja. Ist das was meine Frau auch gucken kann?
Definitiv. Ja. Also, ja, also es ist, ja,
die
ist
hat
absolut
auch Big Family Talk. Geschaut, also, naja.
Es hat halt, also speziell gegen Ende, so die letzten Staffeln, die haben dann so mit Paralleluniversum und da kommen dann Evil Twins aus dem Most Evil Parallel Universe und Paintball-Kämpfe spielen immer eine große Rolle, aber es hat halt auch viel so zwischenmenschliche Ebenen, wo so persönliche Beziehungen zwischen den Figuren irgendwie sozusagen den Witz und die Geschichten ausmachen und dann aber auch immer manchmal so absurde Dinge und so Nerdhumor. Weiß ich nicht, wie sie da auf die einzelnen Sachen anspringt. Ich finde es großartig. Community ist eine Lieblingsserie von mir gewesen, als sie damals aktuell war. Und da ich jetzt alles nochmal auf Netflix zusammen habe und auch die letzte Staffel, die ich glaube ich nie gesehen habe, weil die irgendwie mal zu Yahoo dann verkauft worden ist und dann war die nicht da, wo ich den Rest geguckt hatte. Ich glaube, es war bei Amazon vorher. Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Und jetzt ist das alles zusammen und jetzt bei Netflix und ich kann auch die letzte Staffel endlich gucken und deshalb bin ich da jetzt nochmal voll reingesprungen.
Na gut, ich werde dir mal eine Chance geben. Ich habe es auf meine Liste gemacht.
Von wann ist das?
2010 bis 2015.
Echt? Okay. Ich habe gestern in meiner Erinnerung-App festgestellt, dass es gestern 10 Jahre her war, dass ich mein Studium fertig gemacht habe.
Oh wow, so lange ist das her. Crazy.
Das ist erstaunlich, ja.
Da waren wir abends dann irgendwie saufen in Frankfurt.
Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, wenn man arbeitet, gell?
Bitte?
Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man arbeitet.
Ja.
Also wenn du meine Tochter fragst, dann findet die das immer furchtbar lange, wie der Papa hier im Arbeitszimmer sitzt. Vergeht die Zeit gar nicht.
Tja.
Tja, so.
Apropos Arbeitszimmer.
Nee, da kommt noch was dazwischen.
Ich habe ein paar dazwischen geschoben.
Okay. Kapitelmarke für den Arsch. Kapitelmarke. Halt.
Schade.
Der Herr Perner hat noch wie Serien angefangen.
Was guckst du? Genau, Community muss noch ein bisschen warten. Ich habe nämlich noch 4 Staffeln The Man in the High Castle zu schauen. Oh. Was für mich so ein bisschen mit ein Systemseller für Amazon war. In Wirklichkeit war natürlich PK. In Wirklichkeit bin ich irgendwie ins Amazon reingerutscht, wie wir wissen. Aber ich hätte es mir geholt für PK. Aber The Man in the High Castle hat mich schon seit Jahren interessiert. Wollte ich immer mal schauen. Hab es dann
mir genauso. Und dann habe ich es eine halbe Folge weit geschafft.
Genau, so 20 Minuten etwa, gell? Komisch.
Dann habe ich es nie weitergeguckt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt kannst du mich mal hier sellen für das.
Ich habe zweimal die ersten 20 Minuten geschaut und habe es nicht weitergeschaut. Und jetzt brauchten wir irgendwie was zum Weiterschauen. Und ich habe der Theresa glaube, ich habe ihr Mamma Mia 2 angeboten. Könnten wir schauen. Und dann noch irgendein Liebesepisodenfilm. Oder diese, wie soll man es nennen, diese etwas apokalyptische,
dystopische,
nicht gerade Feel-Good-Serie, mit einer, wie nennt man es, einer alternativen Realität, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten, in Amerika spielend. Und Theresa meinte, ach nee, schau mal die Serie. Hat mich ein bisschen gewundert, aber gut, dann bingen wir halt das. Und haben jetzt 3 Folgen geschaut gestern. Und ich muss sagen, das ist schon, also wenn man über diese ersten 20 Minuten weg ist, ja, es ist ein bisschen, ich finde es am Anfang ein bisschen schwierig, die Figuren, also sie springen so ein bisschen arg stark rein in die Figuren, aber gut, irgendwann kennt man die dann auch. Also in diesen Stories bin ich jetzt noch nicht so. Also ob das wirklich gut ist oder nicht, das weiß ich noch nicht. Das ist ja im Endeffekt so ein bisschen eine Agentengeschichte, die so in den 50ern oder 60ern spielt. Aber was ich halt irgendwie beeindruckend oder bewegend oder was irgendwas mit mir macht, berührend, ist dieses, dass diese, was für uns eben nur so 12 Jahre der vollkommenen Absurdität und Entgrenzung und Perversion von allem Moralischen, das ist für uns eben so eine, ja, das ist eben so ein kurzes Intermezzo, gell? Und wie das wäre, wenn sich das etabliert hätte als das Normale. Und da ist eben, also für mich so eine Szene, wo so einer durch Amerika fährt, was eben zur Hälfte von Japanern und zur Hälfte von Deutschen besetzt ist. Also es gibt da so Zonen. Und er kommt dann irgendwie an, kommt eine Polizeistreife oder so eine Polizeikontrolle oder sowas. Und unterhält sich dann mit dem eigentlich ganz nett, mit dem Polizisten, der auch Amerikaner ist und trotzdem halt auch so diese Hakenkreuzbinder auf dem Arm hat, haben die halt alle, gell? Und weil halt das System, also dieses Nazi-System ist halt, die sind dann nicht nur Besatzungstruppen, sondern das ist halt in Amerika dann eben etabliert. Ja. Und dann ist irgendwie, dann fällt irgendwie Asche vom Himmel und denkt sich, was ist denn hier los? Und dann sagt der Polizist so, ja, das kommt hier vom Krankenhaus. Das ist einmal in der Woche verbrennen sie da die Krüppel und die Unheilbaren. Das ist eine große Entlastung für unser System. Alles gut. Und da hat man echt so einen Kloß im Hals und denkt sich, ja schon. Also das ist so im Grundsatz eben schon auch das, was die Nazis gemacht haben.
Ja.
Aber das war eben in so unserer Denke, ist das immer in dieser findet das nur in dieser Ausnahmesituation des Dritten Reichs statt. Und hier findet es halt in der amerikanischen Normalität des 20. Jahrhunderts statt. Und das ist halt schon, eben alles noch größer eskaliert, gell? Also das macht es halt noch dystopischer, als das die Nazi-Zeit nicht eh schon ist. Und auch der weitergehende Genozid an den Juden ist halt, wird auch kurz thematisiert, habe ich jetzt, wird wahrscheinlich noch mehr thematisiert, aber hatte ich jetzt mal so neulich, also würde ich auch sagen, so, wow. Also, das ist schon heftig. Ja, mal gucken, wo das noch weitergeht. Stefan, du hast es auch gesehen, gell?
Ja, ich habe die erste Staffel geschaut, damals, als sie rauskam, quasi, ganz aktuell. Und fand es auch richtig gut, wenn auch erschreckend. Also, was du eben auch gerade beschrieben hast, also da kommen später auch noch Situationen, die dann ins Private gehen, auch von den Offizieren, von den ganz überzeugten Offizieren, wo es dann auch sie plötzlich betrifft und so.
Das die dann Amerikaner sind, gell? Das ist das Absurde.
Yeah. Ja. Und ja, erschreckend.
Ja, ich bin gespannt, wie schnell wir das durchbingen und wie uns das gefällt. Aber
das Einzige, was mich so ein bisschen geärgert hat, waren die vermeintlich Deutschen, die halt Deutsch mit einem krassen Akzent gesprochen haben.
Ah, okay. Ja gut, wir schauen sie auf Deutsch, da passiert uns das nicht.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, ist, wie wäre das, also wenn das jetzt wirklich wäre, wie schnell würde die deutsche Sprache die englische verdrängen? Weil das ist ja schon auch was sein könnte, gell? Keine Ahnung, ob das passieren würde.
Ja, also kommt sicherlich darauf an.
Wie lang dann natürlich auch.
Ja, und was die Regeln sind.
Ja, klar.
Also wenn die Regel ist, wenn du Englisch sprichst, dann bist du kein Mensch mehr, dann geht es relativ schnell. Und wenn die sagen, ja mein klar. Gott, red halt wie du willst, dann dauert es länger oder passiert nie.
Okay, mal vielleicht muss ich da wirklich nochmal reingucken.
Ja, doch, es lohnt schon.
Ich weiß nicht, was mich damals rausgekickt hat. Irgendwie habe ich es halt nach einer Dreiviertelfolge
weggelegt. Ich weiß auch nicht, was es war.
Wieder aufgesammelt.
Ging mir, also, ging mir exakt genauso. Ich weiß nicht, woran es lag.
Nun denn. The Man in the High Castle.
Ja, mir ist jetzt gerade was aufgefallen. Ich wollte letzte Woche über eine Serie sprechen, über die ich nicht gesprochen habe, glaube ich. Die ich auf diese Woche geschoben habe und die ich diese Woche auch wieder nicht auf dem Zettel habe. Naja, spreche ich nächste Woche über Zelda. Nee, über Z. Oder? Habe ich noch nicht drüber gesprochen, ne?
Nee, da hast du... Nee, hatten wir nicht in der Sendung. Haben wir so mal kurz geredet, aber...
Ja, genau.
Nicht in der Sendung.
Naja, mache ich nächste Woche.
Gut, wie geht's weiter? Ich weiß nicht mehr.
Tut mir leid, ich habe völlig deine Dings zerschossen. Bob hat einen neuen Monitor.
Ja, ich habe mir eine Bildwand gekauft. Ja, Homeoffice macht Shopping-Wahn oder so ähnlich könnte man dieses Kapitel zusammenfassen.
Ich mach jetzt. Ist das Arbeitgeber unterstützt oder?
Nee, in dem Fall nicht.
Du dir den für dein Privatvergnügen gekauft?
Ich habe mir den jetzt für mein Privatvergnügen, also ich habe mir den fürs Homeoffice gekauft. Aber mein Arbeitgeber hat an der Stelle nichts damit zu tun. Wie das mein Steuerberater sieht, weiß ich noch nicht. Das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ich
habe den Steuerbescheid gekriegt für letztes Jahr.
Echt, du hast schon abgegeben? Ich habe noch nicht mal... Ach, Gott, oh Gott.
Ab 2. Januar werde ich belästigt, ob ich endlich meine Jahresabrechnung habe.
Okay. Okay. ja, ist bei uns nicht so.
Gott, viel mehr muss ich halt auch nicht machen bei unserer Steuererklärung, wo ich sehr dankbar für bin.
Boah, also diese Pflaume schmeckt so beschissen. Also Waldfrucht war schon ekelhaft, aber das Pflaume, da überlege ich, ob ich es wirklich austrinke.
Was ist das Absicht, so, dass es immer am Anfang eines jeden Kapitels kommt?
Ja, ja. Oder ist das, okay, ich habe mir am Anfang gedacht, wie trinke ich diese Dinger? Ich habe gedacht, okay, immer wenn ein neues Thema trinke, überwinde ich mich und trinke wieder eins.
Okay,
also hast du noch irgendwas Angenehmes zum Abschluss?
Also, oder? Nee, nur Wasser. Nach den zwei Apfeldingern hatte ich dann auch so nach 10 Minuten so ein Stechen im Bauch. Scheiße. Ich hatte direkt einen Magendurchbruch.
Vielleicht solltest du echt nochmal rübergehen und dir irgendwie ein Aquavit oder sowas als Absacker holen.
Pflaume ist so ekelhaft. Furchtbar.
Oder ein Slivovitz oder irgend sowas.
Oh, schmeckt das scheiße. Verdammt nochmal. Warum trinkt man das denn? Und warum kauft man das vor allem? Ja. Oh, das ist fies. Lecker war's. Gut.
Also, Monitor, ja. Steuererklärung, wie auch immer.
Ernsthaft genau, großen Monitor.
Ich habe mir einen ernsthaft großen Monitor gekauft, einen 34-Zoll-Monitor. Ich habe so ein bisschen immer hin und her überlegt, ob ich dasselbe Setup so mit zwei großen 16:10 Monitoren wie im Büro mir hier hinstelle, oder aber dann müssten die ja dann doch 4K sein, weil muss ja Zukunft und so. Aber dann kosten die ja auch richtig Asche und wenn die dann auch noch vernünftig höhenverstellbare Füßchen und Weser-Mounts und was sie nicht alles haben sollen, dann sind die gleich, bist du gleich in der so 300 irgendwas, 400 Euro Range und davon dann zwei, das ist ja auch eklig. Und dann bin ich irgendwann bei diesen Ultra-Wide 21:9 Bildschirmen rausgekommen und davon habe ich dann jetzt einen gekauft. Er hört auf den fantastischen Namen Yama ProLite XUB3493WQSU-B1.
Ach der.
Sehr, sehr handlich, der Name. Mhm. Ja, also 34 Zoll, 21:9 Ultrabreitbild, 3440 mal 1440 Pixel. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich geil. Also ich habe den, heute ist er per Post gekommen, heute habe ich ihn aufgebaut, kam relativ spät der Postmensch. Ich habe, glaube ich, nur noch so eine letzte Stunde meines Arbeitstags darauf gearbeitet. Und musste meinen ganzen Schreibtisch umstellen. Aber es ist schon eine derbe Bildwand. Also auch jetzt hier so zu sitzen und während des Podcasts einfach drei Browserfenster, die alle ansprechend groß sind, nebeneinander auf einem Bildschirm zu haben.
Ich sitze ja hier von der Wand, rechts begrenzt durch eine Wand und links vom Fenster, und die Wand, die vor mir ist, ist wesentlich kleiner als dein Bildschirm. Das ist schon eine krasse Vorstellung.
Ja, also 34 Zoll Diagonale sind 86 Zentimeter. Also es ist jetzt für einen Schreibtischbildschirm schon ein ziemliches Ding. Ich bin halt zwei Bildschirme oder drei, wenn man den Laptop noch nebendran hat, bin ich aus dem Büro gewöhnt und schon lange Jahre so. Ich hatte noch eine Zeit lang drei 24 Zöller auf dem Schreibtisch in einem anderen, bei meinem letzten Job. Aber da ist es irgendwie, da muss man sich nichts Neues angewöhnen in Sachen Fenstermanagement. Da nimmst du so ein Browserfenster, schiebst es auf einen der Monitore, drückst maximieren, dann füllt es diesen Monitor, dann ist es 24 Zoll groß, irgendwie okay. Wenn du hier auf diesen Maximieren-Button drückst und machst so ein Fenster auf Maximum, dann ist es einfach so, bam, dann fliegt dir so ein riesiges Browserfenster entgegen, kannst du nichts mit anfangen. Wenn du zum Beispiel Facebook aufmachst, dann ist Facebook einfach, weil das ja so eine begrenzte Breite hat, das skaliert ja nicht mit dem Fenster, dann hast du einfach rechts und links so weite Bereiche von weiß und in der Mitte so einen blauen Streifen. Ist total sinnlos. Also musst du dir irgendwas anderes überlegen, wie du deine Fenster organisierst. Und das hat einen Augenblick gedauert, so alles irgendwie so hinzuschieben, dass es einen Sinn ergibt. Und ich glaube, das wird jetzt auch noch durch so mehrere Evolutionsstufen laufen. Aber ich habe dann mal 21:9 ist ja dieses Format von so richtig CinemaScope-Kinofilmen. Das heißt, wenn du normalerweise auf einem 16:9 oder 16:10 Monitor so wirkliches Kinomaterial anmachst, kriegst du ja trotz dieses vermeintlichen Breitbildfernsehers oder Monitors trotzdem noch schwarze Streifen oben und unten. Mhm. Und die kriegst du jetzt auf 21:9 nicht mehr. Und sowas habe ich mal angemacht, und dann sitzt man ja wirklich, wir hatten es vorhin von Sitzabstand, du sitzt ja dann hier am Schreibtisch wirklich sehr nah vor dem Teil. Und das ist dann schon wuchtig, also das ist dann schon Kino, also dieser Bildabstand und dieser große Monitor. Also so 34 Zoll, ich erinnere mich noch, als ich meinen ersten 16:9 Röhrenfernseher hatte, der war 32 Zoll. Und den empfand ich schon als groß, aber den hatte ich halt so auf Sofa-Abstand, und jetzt habe ich 34 Zoll auf Schreibtischdistanz.
Vor der Nase.
Ja, es ist schon, muss schon ein bisschen Kopf drehen. Aber hey, seit anderthalb Monaten oder so bin ich jetzt ungefähr im Homeoffice. So, ich glaube, ich war Ende Februar das letzte Mal im Büro. Gut, ich hatte eine Woche Urlaub zwischendurch zugegeben, aber Ende Februar das letzte Mal im Büro, und ich habe halt die ganze Zeit auf 15 Zoll Laptop-Display gearbeitet. Und als Entwickler hast du halt immer sehr viele Fenster offen und manchmal auch einfach nur ein Terminalfenster, wo irgendwelche Logmeldungen durchlaufen, und dann noch ein Terminalfenster, in dem du irgendwelche Kommandos ausführst und irgendwie ein bisschen Doku, und dann halt die Entwicklungsumgebung, die tausend kleine Toolbars und Sidebars und irgendwelche Project Navigators und Solution Explorers und was weiß ich nicht alles so an den Seiten dran kleben hat. Also das eigentliche Fenster, wo du dann deinen Code editierst, ist schon auf einem 24 Zoller dann so ein bisschen eingeschränkt, und auf einem 15 Zoll Notebook ist es halt einfach nur nervig. Und das habe ich jetzt so einen Monat vor mir hergeschoben, und dann kam diese Bestellexplosion, dass ich jetzt dachte, Platz, ich brauche Platz, Hilfe, ich kann nicht mehr. das Problem mit Geld beworfen. Und dann in diesem Fall aber gar nicht so teuer. Also das Ding hat jetzt unter 400 Euro gekostet.
Boah,
und dafür steht jetzt hier ein echt wuchtiges Bild auf meinem Desktop, und ich bin sehr happy.
Und an alle da draußen, die jetzt zufällig in 10 Jahren diesen Podcast hören, ja, uns kam dieser Bildschirm groß vor jetzt. Das genau. Ist ja das Verrückte, gell? Das wird ja immer
größer. Das stimmt. Also ich kann mich noch erinnern, so der erste Rechner, den ich hatte, hat, glaube ich, irgendwie 12 Zoll oder so gehabt.
Ja, genau.
10.
Genau.
So, und dann ist das einfach immer weiter eskaliert, ja. Das stimmt schon.
Genau.
Ja. Ja, aber es geht ja auch wieder zurück. Also ich meine, wie viele Leute kenne ich, die zwischendurch mal einen 15 Zoll Laptop hatten und dann irgendwann so aus Handlichkeits- und weil soll immer in die Tasche und darf nichts wiegen und muss total klein sein, dann sind sie wieder so auf 14, 13, manche sogar auf 12 Zoll zurück.
Stimmt, ja. Ja, im Endeffekt ja auch das kleine iPad ist ja auch so eine,
ja, genau, so
eine Geschichte im Endeffekt, genau.
Ja, und irgendwie es entwickeln sich halt immer mehr Nischen, wo es so reingeht. Und ja, Auf dem Desktop wird es immer größer, allerdings wird die Leute an Leuten, also die Menge an Leuten, die überhaupt noch richtige Monitore besitzen, das sind ja fast nur noch, also IT-Professionals, die irgendwie in irgendeiner Form mit dem Zeug zu tun haben oder Gamer. Ich
brauche keinen mehr. Ja. Ja, oder halt auf Arbeit.
Ja, genau. Aber halt so privat, sag ich mal. Ist die Zahl, also die Prozent, der Prozent, die Zahl wird wahrscheinlich größer, aber der prozentuale Anteil an Computer-Usern, da wird der immer kleiner, der Anteil.
Ja, das stimmt.
Ja, wenn du nicht darauf entwickeln musst oder so, dann gibt es ja eigentlich auch gar keinen Grund.
Naja, Gamer halt, ne? Also Gamer sind auch die einzigen, die noch so Desktop-PCs kaufen, weil das mit den Laptops halt immer noch so, gibt zwar auch Gaming-Laptops und so, aber die, das ist halt so ein Kompromisshaufen dann. Ja, und halt alle Leute, die irgendwie, sagen wir mal, Dinge mit Computern als Hobby machen, also Podcaster, YouTuber etc. pp., aber
Ja, gut. Aber Podcasten, also.
Also auf Arbeit kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, mit nur noch einem Bildschirm zu arbeiten. Aber im privaten Bereich ist tatsächlich, also reicht mir der Laptop komplett.
Ja, aber du machst jetzt auch in Corona-Zeiten kein Homeoffice, gell? Also ist ja genau der Effekt, den ich jetzt gerade beschrieben habe, oder? Wenn du jetzt, spontan eingesperrt wärst und würdest nur noch von deinem Schreibtisch aus arbeiten. Und
Bei der Arbeit brauche ich zwei Bildschirme. Das wäre total ätzend mit einem.
Ja. Genau. Und dann würdest du wahrscheinlich irgendwie über kurz oder lang zu demselben Ausraster kommen, dann nehme ich jetzt
mal. Ja, genau.
Ja, ich meine, ist ja jetzt dann auch, also sonst habe ich hier immer in so einem schummrigen Licht gesessen und jetzt dieses Ding macht echt viel hell. Also kein Licht an dem Zimmer, es ist ich kann alles erkennen hier.
Nach einer Woche bist du sowas von braun.
Oh, könnt ihr euch noch erinnern, wo man früher so Monitore, Röhrenmonitore immer mit so Aufklebern drauf hatte, wo drauf stand, wie wenig toll Strahlung die jetzt abgeben?
Genau.
Dass wir nicht alle
wurden wir wirklich braun.
Ja, genau. Das ist auch vorbei.
Die Zeiten der Computer-Nerds noch braun gebrannt waren. Ach nee. Doch nicht.
Genau. Ja, das nächste, was ich jetzt shoppen werde, ist vielleicht so ein Monitorarm, weil der Fuß ist doch recht wuchtig und nimmt auf meinem Schreibtisch dann doch relativ viel Platz ein. Und es gibt ja diese schicken Monitorarme, die man so hinten am Schreibtisch, quasi an der Schreibtischplatte festmacht. Und dann schwebt der so. Und man gewinnt diesen Raum da drunter wieder zurück, weil irgendwo muss ja der zugeklappte Laptop jetzt liegen, der das Ganze antreibt.
Den hast du jetzt nicht noch offen?
Den habe ich jetzt im Moment nicht noch offen. Ich hab leider sowieso drei Laptops hier auf diesem Schreibtisch. Und einer ist jetzt zugeklappt und liegt da hinten in der Ecke. Das ist der an dem Monitor hängt und die anderen beiden sind noch offen. Also hier ist noch genug Schirme nebendran. Aber tatsächlich habe ich den jetzt...
Nicht schlafen, weil du so viel Licht noch abgekriegt hast.
Dafür gibt es auch in allen Betriebssystemen heutzutage diesen Nachtmodus, wo das blaue Licht weggemacht wird und alles wird so gelblich. Damit du dann besser einschlafen kannst danach. Whatever it, ob das funktioniert, dann lassen wir mal dahingestellt. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es aktiviert, man schaut ja nichts. Muss halt, darfst halt nachts keine Bildbearbeitung mehr machen, sonst machst du alle deine Bilder zu blau.
Das ist auch so lustig, wenn einem das passiert.
Dieses Gelb, was ich versuche dieses Gelb rauszukorrigieren. Was ist denn hier? Noch mehr Blau reindrehen, noch mehr, gib ihm.
Ja.
Sehr gut. So. Also.
Gut, neuer Monitor. Du kannst ihn ja mal verlinken, dann kann man sich den mal angucken.
Wir haben mal über einen Podcast gesprochen, der sich immer mit demselben, wie war das? Immer mit derselben Folge einer Serie befasst. Christoph,
genau.
Du hast das jetzt wirklich ausprobiert?
Ich habe das jetzt wirklich ausprobiert. Ich höre jetzt, und ist mir die Woche auch aufgefallen, ich binge Podcasts genauso, wie ich auch Netflix binge. Und das jetzt gerade mit Last September in Monaco. Und ich bin ziemlich begeistert. Es macht sehr großen Spaß. Die beiden Jungs, also es ist, den gibt's nicht mehr, den Podcast, soweit ich weiß. Das ist schon kalter Kaffee eigentlich. Und ich habe es auch schon mal erzählt, ansatzweise. Die schauen sich eine Folge von Royal Pains an. Und was mir aber nicht so klar war, dass sie diese Serie überhaupt nicht kennen. Also die wissen gar nichts über diese Serie. Und die schauen irgendwie aus irgendeiner vierte Staffel, siebte Folge oder so. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt nur so dahergesagt, ne? Aber so ungefähr. Also die haben null Vorwissen, kennen die Protagonisten überhaupt nicht, verstehen es auch überhaupt nicht. Und interpretieren sich da was zusammen und finden es ganz schrecklich. Also finden, ab dem ersten Mal schauen, finden es ganz furchtbar. Platt und übertrieben und steril und furchtbar. Aber sie interpretieren sich da wirklich einen Wolf und eben immer wieder. Ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig weit. Ich habe jetzt vielleicht 5 Folgen geschaut, gehört oder so. Und ich werde das weiterhören. Das macht großen Spaß. Und ich frage mich jedes Mal, soll ich jetzt auch mal diese Folge raussuchen und mal schauen? Aber dann, und dann sagen sie mir so, nee, noch nicht, schaut sie noch nicht, wir erzählen euch noch 1, 2, 3 Folgen was dazu und dann könnt ihr sie schauen. Ja, wir sagen euch dann, wenn es soweit ist, wann ihr sie schauen könnt. Ist wirklich lustig. Und sie sind so von der Art, sind sie uns nicht so vollkommen unähnlich. Sind, also am Anfang hat man, ich glaube in der ersten Folge wollten sie das auch noch. Es kam in der ersten Folge, moderieren sie das nämlich nicht rein, sondern da tun sie so, als würden sie über verschiedene Serien, als würden sie einen Podcast über Serien machen und sie fangen halt jetzt mal mit dieser Serie an und haben eine beliebige Folge davon geschaut. Und ab der zweiten sagen sie erst dann, dass sie das jetzt immer wieder schauen werden. Ich weiß nicht, ob das Konzept dann erst gereift ist, ich weiß es nicht. Und ja, also das ist wirklich, es erheitert mich, hätte ich nicht gedacht. Okay. Trotzdem fragt man sich natürlich schon, wie die dann, ich weiß nicht, 50 Folgen wirklich 50 mit Leben füllen wollen. Folgen? Ich glaube, ja.
Ich bin gespannt, was du sagst, wenn du durch bist.
Nächste Woche.
Ja, ich erzähle davon nicht so dran. Ich höre ja bei normaler Geschwindigkeit das und sind wir 40 Minuten. Also ist schon was. Und ich bin in Kurzarbeit, da höre ich nicht so viel.
Und wo sind die her? Sind das irgendwie Medienschaffende oder?
Eine ist doch gesagt, hier Florentin Dingsbums von Neo Magazin Royal, oder? War das nicht der?
Keine Ahnung. Also ich habe mich ähnlich über sie kundig gemacht, wie sie sich über die Serie kundig gemacht haben. Aber sie wirken wie, also sie sind durchaus irgendwie vom Fach, also sie haben Ahnung von Filmrezensionen und auch davon, wie man spricht. Also es könnten Filmpodcaster sein, es können auch, wie du sagst, Neo Magazin Royal wird absolut passen. Also weiß ich nicht, kann sein, ja, weiß ich mehr nicht.
Also der eine ist auf jeden Fall Florentin Will und der ist bei Rocket Beans dabei, also Podcaster und YouTuber, wenn du so willst, und war bei Neo Magazin Royal im Autorenteam und aber auch on camera zum Teil.
Mhm. Okay, ja, das merkt man, also sie sind schon vom Fach. Das ist richtig gut, macht Spaß.
Okay. Mich reizt es nicht sehr. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie das wohl wäre, wenn wir uns sowas überlegen würden, aber wir würden halt, also uns würde es, glaube ich, allen sau schwer fallen, sich da nicht doch mal Informationen anzulesen.
Ja, das stimmt. Das halte ich tatsächlich für das größte Problem.
Also da sich mal so, okay, wie heißt die Serie? Royal Pains oder was? Ich habe schon wieder vergessen.
Ja, ja.
Da mal wenigstens irgendwie eine Zusammenfassung oder mal irgendwas über die Leute oder sonst irgendwas, also
ich glaub,
zu erfahren.
Selbst, ich habe vielleicht da von dieser Serie vielleicht mal 2 Folgen gesehen, aber aus einer früheren Staffel, ich glaube, selbst ich weiß mehr Kontext über die Serie als die. Jetzt, ja, also ich habe die vor 5 Jahren gesehen, also oder als sie halt im Fernsehen lief. Aber da würden die sich halt ihr Konzept kaputt machen. Also ich weiß nicht, ob man das dann noch spielen kann, weil die zum Teil eben, also sie schauen es auf Englisch und die verstehen es halt zum Teil nicht mal. Also sie sagen dann so, hast du verstanden, was die da sagen? Und dann irgendwie 3 Minuten, jetzt habe ich endlich verstanden, was die da sagen. Und
also Untertitel sind auch verboten oder was?
Ja, offensichtlich. Super. Und die wissen halt auch gar nicht, auf was sich das dann immer bezieht. Die verstehen gar nicht die Figuren. Ja, also sie sagen so, okay, die sind unheimlich reich und die scheinen Ärzte zu sein, aber wie steht denn die Frau, die bei ihm wohnt, ist das seine Schwester oder ist das seine Frau oder seine Tochter? Also, wissen oder der, oder es ist eine Angestellte, die wissen überhaupt nichts. Das ist echt super. Und ja, und kommen dann eben auch so in so, so, ja, was ist denn diese Anspielung mit dem Teppich? Was soll denn das? Da ist irgendwie Blut auf dem Teppich und so, dann überlegen sie, ob da jemand umgebracht wurde. Also ist völlig spekulativ, wo man dann als Zuhörer sich schon auch denkt so, ah komm, ich guck mal die Staffel bis zu, also davor, ja. Also man hat dann auch eine gewisse Spannung. Was war denn da jetzt wirklich? Also ja. Nee, ist echt cool. Also ich find's richtig cool. Macht Spaß.
Sehr gut. Das ist ja lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass du das tatsächlich vornimmst, das noch nachzuhören.
Tja. Ich hatte jetzt irgendwie nichts anderes. Ja, wenn Trost nur noch alle 2 Tage kommt, dann habe ich ein Loch und dann. Ja. Und den Holgi-Geschichtsdings habe ich auch fast komplett durchgebinged in relativ kurzer Zeit. Fehlen mir noch so ein paar Folgen zwischendrin. Oder habe ich mich gestern relativ geärgert über eine Folge?
Ach, das kommt doch so bei.
Kommt mir nicht so häufig vor da, aber gestern kam es mir, ja.
War er wieder irgendwie überrascht, dass Leute sich so verhalten wie Menschen?
Nee, es ging um Paragraph 218. Und also, ja, da kann man eine Seite stark vertreten, aber es ist, also, es ist halt vollkommen unempathisch für die Gegenseite. Also, so vollkommen. Nee, war mir zu viel ein bisschen. So Thema, ja, es geht hier nur um die Unterdrückung von Frauen. So, kann man so sehen, aber man kann es auch so sehen, dass es um ungeborenes Leben geht, gell? Und mhm. er gipfelt dann halt darin, dass er die Diskussion, ab wann es Leben ist, ja, ab da, wo man Bewusstsein entwickelt. Und wo ist Bewusstsein? Ja, irgendwie so und so viele Wochen nach der Geburt. Wo ich mir denke, so, okay, also jetzt bist du einfach drüber, gell? Also.
Ja.
Ja.
Ja, genau so.
So, vom Grundsatz redet er schon davon, also redet er auch von der Fristenlösung, ja, und dass man die halt anders benennt, dass man es halt nicht vom Strafrecht aufzieht, sondern von der anderen Seite aufzieht, ja, also vom Grundsatz will er wahrscheinlich beim gleichen rauskommen, wie ich auch rauskommen würde und viele andere, aber er übersteigert es dann so stark im, also hinsichtlich der Frauenrechte und eben so sehr ignorierend, dass es eben eventuell doch auch um Rechte des Kindes gehen könnte, selbst wenn es noch nicht geboren ist. Ja. Nee, also ging mir noch nicht in vielen Folgen so stark, aber die habe ich gedacht, boah, nee, also da bist du drüber. Zu sehr.
Ja.
Jetzt sind wir schon wieder beim Holgi-Bashing. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich bin so ein großer Fan von ihm. Hilft nichts.
Wenn einem das stört, dann kann man das ja sagen, das ist ja noch kein Bashing. Ich habe mich ja, ich habe mir vor 2 Folgen oder wann es war, ich mich so geärgert habe.
Ja.
Aber ich habe mir immer noch nicht weggemacht.
Nee, ich höre es auch weiter. Also ich habe auch nicht mehr so viele Folgen dazu hören. Aber ich höre das, ich höre ihn auch weiter, keine Frage.
Ja. Haben wir noch Themen?
Wir beiden haben Rasen gemäht.
Das klingt doch mal nach einem Thema.
Wenn du das Thema nennst, boah.
Ja, mein Gott, dann auch nur Rasenmähen. Wir haben ja vor 3 Wochen, zweieinhalb Wochen, haben wir Rollrasen verlegt. Hm. Und jetzt war fällig und durfte gemäht werden und jetzt kann man auch drauf rumlaufen. Unsere Tochter macht das aber nicht, weil sie ja die ganze Zeit nicht auf den Rasen durfte und immer der Rasen, also sie wollte auch nicht viel drauflaufen, aber so irgendwie 2-mal am Anfang, so, nee, komm mal nicht auf den Rasen, der liegt gerade erst frisch da. Und jetzt möchte sie auch nicht mehr auf den Rasen gehen, der ist jetzt blöd. Dabei ist der frisch gemäht und so schön, aber nö. Aber jetzt renne ich immer wieder drüber und dann sieht sie auch, dass man da auch drüber laufen kann. Und gießt du den immer noch jeden Tag?
Fast jeden Tag, ja.
Ist bei euch auch so, das ist so krass trocken, oder?
Es ist krass trocken, ja, ist Wahnsinn. Aber ich habe halt jetzt so viel, weil ich so viel gemacht habe im Garten in letzter Zeit, dass ich jetzt so viele Baustellen habe, wo ich auch gießen muss, dass ich dann auch manchmal einige Ecken vergesse. Weil ich habe halt jetzt mittlerweile so viel, dass ich nicht überall Dauerbewässerung liegen habe. Also okay. Ich habe halt den Rasensprenger, der steht dort. Der teilt sich aber einen Schlauch mit dieser, wie nennt man das, so, diese Benieselungsanlage, die am anderen Ende, da wo ich vertikutiert habe, liegt. Da muss ich dann immer den Schlauch umstecken und so. Und das mache ich dann auch manchmal nicht. Dann mit dem Kartoffellacker, da weiß ich, da muss ich mich noch ein bisschen kundig machen. Also meine Schwiegermutter hat gesagt, den darf man nicht zu stark wässern, weil die sonst faulen. Weil ich habe ja jetzt ein Kartoffelbeet, das habe ich ja schon angekündigt. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe tatsächlich deinen Rat beherzigt und solche Reihen gemacht, solche angehäufelten.
Hügel.
Ja.
Mhm.
Und und deswegen kriegt er jetzt nicht mehr ganz so viel Wasser, aber er hat, also ich finde, er ist sehr schön saftig, hat sehr schön Wasser, aber jetzt, als ich ihn gemäht habe, war er, ich glaube, weil er so dicht war, dass die unteren Halme gar keine Sonne bekommen, er wirkt jetzt ein bisschen gelb.
Ja, bei uns auch.
Und die Theresa hat auch gesagt, oh, dein Rollrasen ist ein bisschen gelb, ich glaube, du musst den ein bisschen gießen. Ich so, nee, der ist ganz feucht. Ich glaube, der hat einfach überhaupt keine Sonne abbekommen, weil er so dicht ist. Ja.
Also bei uns war das aber nach 2-3 Tagen, sah das dann
bildet sich aus. Bildet sich Chlorophyll und dann ist es wieder da.
Ja, genau. Ja. Also jetzt sieht er richtig sattgrün aus. Das ist wirklich schön.
Ja. Ja, und der gesäte Rasen sieht auch, ist nicht ganz so dicht natürlich, aber der ist mittlerweile, sieht auch gut aus. Also ich habe euch gerade ein Bild geschickt. Die Rosa hat die Rosa hat keine Hemmung, auf den Rasen zu gehen.
Ja.
Und mäht ihn mit ihrem kleinen Kindermäher.
Das sieht sehr gut aus. Kindermäher. Kind mit Ohrenmütze.
Ja. Ja, nö, aber mehr ist nicht momentan. Ich grabe schon wieder am Hühnerstall. Denke mir jede Woche, so, diese Woche werde ich endlich betonieren. Ich glaube, ich werde es jetzt auch schaffen. Ich werd morgen mal richtig in den Garten gehen. Und übermorgen. Und dann werde ich, diese Woche schaffe ich das noch. Die unterste Reihe möchte ich setzen diese Woche.
Ja. Sehr gut.
Ich werde das natürlich auf...
Das heißt, nächste Woche oder spätestens in 2 Wochen wirst du berichten, wie die Hühner da... Nein, wie der Hühnerstall...
Der Hühnerstall langsam wächst. Genau, ich werde das bei Instagram natürlich dokumentieren. Und, ja.
Huhn. Sehr gut. Ich freue mich auf das Huhn.
Ja.
Ich fahr jetzt immer hier in der Gegend mit dem Lastenrad und unserem Kind durch die Gegend und suche nach unter anderem nach Hühnern. Das Gute ist, wir haben hier in relativ überschaulicher Entfernung 2 Geflügelzuchtvereine in den Wäldern. Und die haben die so ihre...
Überall, oder?
Ja, aber ich habe die, ehrlich gesagt, habe ich bisher Geflügelzuchtvereine noch nie aus der Nähe gesehen, bis ich jetzt ein Kleinkind habe und nach Tieren suche, weil der Zoo ja geschlossen hat. Was sucht, wo das Kind mal Tiere angucken kann, ohne dass man anderen Leuten begegnet und irgendwie diese Abstandsregeln verletzt. Also fährt man dann so über die Felder und findet irgendwie eine Pferdekoppel und findet irgendwo Kühe rumstehen und dann habe ich jetzt irgendwie sowas gefunden, was vielleicht so eine Art Gnadenhof oder so ist. Da war keine Beschriftung dran, aber es gab alle möglichen Tiere. Es gab Pferde und Esel und Ziegen und sowas. Immer mit so Schildern, die Viecher beißen und du darfst sie nicht füttern und du sollst sie nicht anfassen und du sollst überhaupt eigentlich wegbleiben und gucken, ist gerade noch so erlaubt. Und da haben wir dann da ein paar Tiere über den Zaun angeguckt und Pferdekoppeln so von so Reitgestüten und so findet man, wenn man hier oben über die Felder fährt, noch problemlos. Und wie gesagt, Geflügelzuchtvereine findet man dann so, die sind natürlich von außen dann zu und meistens irgendwie so Hecken drumherum, aber die Hecken sind noch so ein bisschen luftig zu der aktuellen Jahreszeit, da kann man noch so durchgucken, vor allen Dingen so auf Kinderhöhe. Und dann gockelt dahinter immer irgendwie so ein riesiges schwarzes Huhn und ein komisches truthahnartiges Tier und noch irgendwas Absurdes und dann gibt's meistens noch die obligatorischen Tauben. Und dann steht man da so 20 Minuten und versucht dem Kind irgendwie zu erklären, dass das eine andere Sorte Huhn ist als das da und ja, das ist der Hahn, nein, das da ist nicht der Hahn und so. Und irgendwie denkt man sich, ach, so Tiger und Bären wären schon irgendwie wieder cooler, aber jetzt stehe ich hier halt vor dem Geflügelzuchtverein, meine Güte, von mir aus, Hauptsache das Kind kann irgendwelche absurden Tiere angucken, die nicht von alleine auf die Terrasse kommen. Tiere, die auf die Terrasse kommen, wir haben hier gerade so eine Plage von Markusfliegen, habt ihr die schon mal erlebt?
Was? Habe ich noch nie gehört. Was ist das?
Oder Märzfliegen, wenn sie auch genannt sind. Eigentlich Mücken, biologisch gesehen, heißen aber vom Namen her Fliegen. Die erkennst du daran, dass sie relativ groß und tiefschwarz sind, ein bisschen glänzend. Und wenn sie fliegen, lassen sie immer die Beine so runterhängen. Das heißt, sie sehen
ach, aus, ja, kenn ich. So, oh, voll
so,
eklig.
So einen Stab unten dran. Und die haben wir hier gerade invasionsartig. Die, also wenn ich bei mir im Wohnzimmer aus dem Fenster rausgucke, dann habe ich teilweise in einem Blick sehe ich 50 von diesen Viechern vor dem Fenster. Es ist wirklich invasionsartig. Das Gute ist, ich habe mal ein bisschen über die recherchiert, die sind vollkommen harmlos. Die können nicht beißen, nicht stechen, nicht irgendwas, die machen gar nichts. Sie scheinen auch nicht dazu zu neigen, Leute anzufliegen oder irgendwie so penetrant auf einem landen zu wollen oder so, sondern sie schwirren halt um dich rum, aber sie machen eigentlich nichts. Und sie treten tatsächlich gehäuft um den Ende April auf, um den Markustag, den 25.04. Und deshalb haben sie diesen Namen. Und sie treten gehäuft an Waldrändern auf und ich wohne am Waldrand. Das erklärt, wieso ich sie hier so massiv habe. Und offensichtlich machen sie jetzt Paarungsflug und dann sind sie alle tot danach. Und also erst legen sie noch Eier ab und dann sind sie alle tot. Ja, keine Ahnung. Seltsames Viehzeug habe ich zum ersten Mal beobachtet jetzt, aber hier ist voll die Invasion von diesen Viechern.
Ja, jetzt merkst du, dass du doch auch auf dem Land wohnst, gell?
Ja, so ein bisschen so. Frankfurt auf dem Land. Naja, ist aber nicht schlecht.
Die Viecher kenne ich immer nur vom Radfahren, aber auch eben, wenn du am Waldrand lang fährst und plötzlich machst auf deinem Helm so klack, 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 weißt du, dass du wieder durch so eine Horde von den Viechern geflogen oder von irgendwelchen anderen durch bist. Ja, nicht so schön.
Tja.
So, haben wir noch weitere Themen? Habt ihr noch mehr Themen reingeschummelt, fummelt?
Nee, ich glaube, die Schummel-Fummel-Liste ist tatsächlich abgearbeitet, aber wenn du noch eins hast, dann immer her damit.
Ich kann nichts. Jetzt kommt rausplaudern. Du bist dran.
Ich werde jetzt gleich, ihr wahrscheinlich auch, weil es so schön klar ist heute und die Nacht vom 21. auf den 22.04.
Sternschnuppen.
Stefan, was machen wir jetzt noch?
ISS gucken? Blues spielen?
Nein, Sternschnuppen. Lyriden sind heute. Wir schauen jetzt in Richtung Lyra und gucken, ob wir ein paar Sternschnuppen sehen. So ab 12 vor allem. Wir haben jetzt 11:30 gleich. Mhm. Könnte schon was sein. Gucken wir mal.
Ich habe gelesen, in der Stunde von 3 auf 4 Uhr wäre der
Höhepunkt. Ja, das ist natürlich
also muss man ein bisschen wach bleiben.
Ja.
Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Dann gehe ich jetzt nochmal auf die Terrasse, nehme mir 2 Decken mit, leg mich da hin, schlaf da versehentlich ein, wach da um 3 wieder auf und dann ist ein guter Abendplan, oder?
Wo sind diese, Lyriden?
Die Lyra. Die Lyra ist nicht weit vom Schwan. Der Schwan ist so ein, wenn du den einmal gesehen hast, erkennst du den. Der ist so, also es ist so Nordwesten. Ja gut, das kommt immer drauf an, ja. Aber so, ich glaube, jetzt am Abend müsste er eigentlich im Nordwesten sein. Und das ist so ein Kreuz, so ein sehr, sehr auffälliges Kreuz ist der Schwan. Und die Lyra ist da nicht weit von. Und die ist so ein Trapez. Also.
Okay. Die ist bei uns relativ flach noch.
Echt? Mhm. Muss mal gucken, in welche Richtung denke ich. Ich denke jetzt, dass die in Richtung Westen sein müsste, aber vielleicht irre ich mich auch.
Bei mir zeigt er in Richtung Nordosten.
Habe ich vielleicht falsche Erinnerung? Ja, oder ich habe halt eine falsche Jahreszeit in Erinnerung.
Lyra ist
Du hast recht.
Zum Teil
über dem Horizont. Das ist ja lustig. Das ist direkt hier, wenn ich aus dem Fenster schaue. Gut, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, schaue ich in eine in der Straßenlaterne, deswegen sehe ich da natürlich nichts, aber der Schwan, ja, als ich das letzte Mal den Schwan gesehen habe, war er im Westen. Das ist aber schon ein paar Monate her. Du hast recht, er ist genau hier im Nordosten. Sehr schön. Da werde ich gleich mal rausgehen und gucken, ob ich das sehe.
Dito. Gut, dann würde ich sagen, die Hörer haben es verpasst. Schade.
Ja, genau, schade.
Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es zufällig auf anderen Wegen gesehen habt und dann im Nachhinein gehört habt, wie wir noch planen, während ihr schon wusstet, ob es gut war oder nicht. Und zu allen anderen Themen natürlich sneakpot.de, es steht euch offen. Bei Instagram könnt ihr Christophs Hühner-Exkapaden verfolgen und nächste Woche könnt ihr wieder
einschalten. Eventuell auch ein paar Engerlinge.
Oh ja, die hast du ja schon veröffentlicht. Du hättest dieses Video veröffentlichen sollen. Wenn die sich bewegen, ist es noch viel intensiver, als wenn es
nicht so ist. Habe ich. also nicht dieses, was ich jetzt, euch jetzt gesehen habe, auf meiner Instagram-Seite, meiner persönlichen, da gibt es bei meinen Stories und das ist eine, die ich fixiert habe, also die kann man immer noch schauen. Da kann man sich diese bewegenden Engerlinge anschauen, sehr schön. Lecker.
Ja, das ist wirklich so ein bisschen creepy, also.
Total. Ja. Und also mittlerweile, also habe ich in einem Spatenstich 3, mittlerweile sogar 4 hatte ich gestern, Engerlinge. Das ist total krass. Ich sammle jetzt
nicht mehr
in so einem kleinen Döschen, sondern im Eimer.
Also. Ich wiederhole gerne, was ich in der WhatsApp geschrieben habe. Sie versuchen die Weltherrschaft von deinem Grund und Boden aus an sich zu reißen. Das scheint mir so zu sein.
Könnte klappen. Das ist wirklich krass. Also es werden gute Maikäferjahre in den nächsten Jahren, nehme ich an. Mal gucken. Wir werden sehen. Also, bis in der nächste Woche spreche ich über Zelda, hoffentlich. Mal gucken.
Tschüss. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.